Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Thomas, hallöchen. Jetzt,
der wievielte Anlauf? Ja, du hast gar nicht geglaubt, dass wir jetzt wirklich anfangen, stimmt's?
Vielleicht ist doch das Hallo gar nicht komplett von deiner Seite komplett drauf. Also sag so, lieber noch einmal Hallo Tobi zu mir.
Hallo. Hallo liebe Hörer, wir sind's wieder.
Ja.
Hier live im Internet.
Live nicht ganz.
Also für uns zwei.
Für uns zwei ist das ganz live und wir senden das dann zeitversetzt in die Welt hinaus.
Und genau. Vielleicht und in Farbe.
In Farbe, naja.
Technicolor.
Technicolor, ja. Eher so grün, schwarz, weiß. Das sind ja so unsere Farben von unserem CI sozusagen.
Also, ach so, ja. Branding und.
Aber vielleicht sollten wir auch mal ganz speziell unsere Hörer grüßen, die uns am Donnerstag zuhören, um 22 Uhr auf radiodüsseldorf.de. Das hat sich mittlerweile auch ganz gut eingespielt. Einmal gab es da ein Versehen, da wurde eine Folge leider doppelt gesendet. Aber die Themen waren ja so hochkarätig und so tiefgreifend, die musste man bestimmt zweimal hören, um das Ganze zu verfolgen. Ja. Aber jetzt läuft es auch sehr.
Um uns folgen zu können, meinst du?
Genau. Ja, so kann man es natürlich auch sagen, dass man das zweimal hören muss, um das zu verstehen, was wir von uns geben. Das kann auch sein. Ja, genau. Ja. Genau. Wie gesagt, ganz spezieller Gruß an unsere Hörer, die uns live verfolgen. Am Donnerstag um 22 Uhr.
Genau, live ja nicht.
Also real life sozusagen.
Genau.
So ist es. Ja, gut.
Radio war immer so ein Traum.
Ja. Naja.
Jetzt macht man zeitversetztes Radio.
Du glaubst ja gar nicht, wie viel im Radio vorproduziert ist. Da ist nicht mehr so viel live, wie wir uns das vorstellen. Früher war das mehr der Fall, aber es wird immer weniger.
Ach, apropos, hast du das mitgeregt mit dem Hashimiten-Podcast? Hashimiten-Fürst? Wie heißt es nochmal?
Nein.
Der neue Podcast von Bob dem Baumeister, wollte ich schon sagen. Nee, von drei Fragezeichen.
Oh, okay.
Ja, nicht der drei Fragezeichen Bot, sondern die drei Fragezeichen Hashimitenfürst. Genau, so heißt das, ja.
Ich dachte, du wolltest auf den anderen Bob-Podcast raus mit Andreas Fröhlich. Nee.
Der offizielle und einzigartige die drei Fragezeichen Bobcast.
Okay.
Aber also kann ich nur empfehlen, wie gesagt, der Original Bob, ja, im Podcast.
Aber wo du natürlich jetzt gerade über die drei Fragezeichen gesprochen hast und diesen Podcast rund um das Thema herum, der Fragezeichenpod.de ist nämlich auch wieder zurück. Die hatten auch so eine kleine.
Der
ist auch wieder
zurück, genau. Und zwar mit der ersten Folge, ja, der Papagei?
Ja, genau. Richtig.
Super Papagei, so, genau, super.
Ja, richtig, genau. Der ist auch wieder zurück und
ich glaube, im letzten Jahr hatten die eine Folge, kann das sein?
Das kann sein. Ich höre den Podcast nicht, aber ich telefoniere ab und zu mal mit dem lieben Thorsten. Wenn er auf dem Weg nach Hause ist, dann von seiner Arbeit, dann telefonieren wir ab und zu mal und tauschen uns über die neuesten Themen aus der Podcast-Szene aus.
Ja, okay. Und ich habe jetzt zwei amerikanische Podcasts rausgeworfen bei mir aus dem Podcast-Player, weil die automatische Werbung machen oder ihr Network macht mittlerweile automatische Werbung und da deutsche Werbung eingespielt wird nach Lust und Laune und mich das so aus dem Podcast gerissen hat. Also wie gesagt, Werbung, alles okay, ja, ob jetzt in vorproduziert, eingeschnitten oder eingesprochen, alles in Ordnung. Aber wenn du einen englischsprachigen Podcast oder gerade auch einen amerikanischen Podcast hörst und dann deutsche Werbung eingespielt kriegst, das ging gar nicht.
Okay.
Also ich habe das vom Hirn her nicht verortet gekriegt. Und das ist mir dann so auf die Nüsse gegangen, um es mal so zu sagen, ich habe es rausgeschmissen, das Abo. Ging nicht mehr. Leider gab es auch keine Alternative, dass du gesagt hast, okay, hier haben wir nochmal ein Feed ohne, ja, wenn du halt Geld irgendwie in den Topf wirfst. Das hätte ich wahrscheinlich dann noch gemacht sogar. Aber wie gesagt, du hörst da konzentriert und das waren jetzt auch, wie gesagt, kein Larifari, sondern wirklich interessante Themen, wo du eigentlich konzentriert zuhörst und dann kriegst du so eine deutsche Werbung, ja, Mediamarkt, Jingle kriegst du da rein und ist so, nee. nach der dritten Woche, wo mir das jetzt untergekommen ist, habe ich gesagt, nee, sorry, das geht nicht.
Ja. Ja, okay. Prinzipiell kann man sich natürlich auch gleiche Inhalte oder gleiche Informationen auch woanders herholen, wenn es jetzt nicht unbedingt um die Protagonisten des Podcasts geht. Ne?
Also ja, mir tut es teilweise leid, weil, wie gesagt, man hat ja auch eine gewisse
Verbindung aufgebaut.
Verbindung zu den Machern halt einfach, über die Monate oder die Jahre dann einfach aufgebaut. Und dann kriegst du da das halt so ein bisschen vermiest. Also wie gesagt, für mich war es halt nichts. Deswegen habe ich es halt raus mit dem Ding. Es geht einfach nicht, ja. Mhm.
Ja gut,
wenn aber man das... genug zu dem Thema.
Wenn man das so hinbekommt, ist das okay, klar.
Ja, ja, aber gut. Wir hatten über das Thema ja schon gesprochen und da hatte ich es ja schon mal kurz angesprochen. Aber jetzt, wie gesagt, wenn es ja Englisch, wenn es zumindest mal englische Werbung wäre.
Ja.
Aber wie gesagt, du hörst einen amerikanischen Podcast und kriegst deutsche Mediamarkt-Werbung da reingespielt.
Was ja werbetechnisch eigentlich auch sinnvoll ist, das natürlich so zu machen. Also von der Betreibung her oder von der Art und Weise her kann ich das ja verstehen, dass es so gemacht wird. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt eine amerikanische Werbung hörst von einem Produkt.
Würde im deutschen Podcast, denke ich mal, auch besser funktionieren als jetzt in einem englischsprachigen.
Ja,
also für mich geht's nicht. Wie gesagt, ich höre konzentriert einen englischsprachigen Podcast zu und kriege eine deutsche Werbung reingeschnitten. Und dann ja auch nicht nur eine, sondern drei Stück Stück. Und das mehrmals, ja, während einer Folge. Das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema. Ja.
Ja, man muss auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wie viel Werbung man in einen Podcast reinsteckt. Das sage ich ja auch immer wieder. Man darf es halt auch nicht übertreiben.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich genug zu dem Thema. Es kam jetzt nur mal so, hat sich so angeboten, gerade wo wir über Podcasts gesprochen haben, kurz. Genau. So. Gut. Zurück zum Ernst.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, nicht über dieses Thema zu sprechen und so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, weil es ja, denke ich, auch für viele Hörer vielleicht auch mal so ein Ausflucht aus dem Daten- oder Nachrichtendschungel ist, mal was anderes zu hören und nicht diese permanente Nachrichtenflut aus der Ukraine. Aber vielleicht sollten wir doch über so ein paar Dinge sprechen, was das Thema Apple angeht und Ukraine, wie sich Apple da verhalten hat, das können wir vielleicht mal ganz kurz anschneiden. Apple hat den Verkauf aller Hardwareprodukte in Russland eingestellt, also das, was direkt über den Kanal dort vertrieben wird und was über die Channels läuft, also über die Distribution, was außerhalb da rausläuft, wurde auch eingestellt. Aber es befinden sich immer noch Produkte im Distributionschannel. Das ist ja klar, weil das ja auch immer wieder ein Kanal ist, der mehr oder weniger nachbefüllt wird. Jetzt halt auch nicht mehr, aber trotzdem muss dieser Kanal ja auch erstmal geleert werden, bis alle Produkte vom Markt verschwunden sind. Und eine interessante Sache war halt auch, dass die Sachen, die sich noch im Channel befinden, extrem teuer geworden sind, ist natürlich klar, mehr oder weniger, und dass es derzeit so ist, dass die Preise viermal so hoch sind wie die regulären Listenpreise von den Produkten. Also da wird jetzt gerade das letzte bisschen, was sich noch im Channel befindet, mehr oder weniger vergoldet.
Das ist die Frage bei dem Wertverlust, den der Rubel die letzten Tage gehabt hat.
Ja, okay. Und die Ladenkette Restore, die dort in Russland auch vertreten ist, die hat derzeit alle Shops vorübergehend geschlossen. Sie beobachten erstmal die Situation und die Lage und dann wird entschieden, wie es dort weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Da gab es halt auch ein längeres Statement aus der Presseabteilung oder vom Pressesprecher, dass es extrem schwierig ist, das Geschäft dort noch aufrechtzuerhalten, auch mit den Produkten, die sie neben den Apple-Produkten noch anbieten, macht es derzeit wenig Sinn, die Shops noch offen zu halten, weil die ganzen Peripherieprodukte, also halt neben Apple, die sind halt nicht so vom Umfang so groß, dass es sich lohnt, die Shops noch offen zu halten. Und das dazu, und App Store technisch hat Apple da auch reagiert. RT News und Sputnik fliegt außerhalb von Russland aus dem App Store heraus. Also die Nachrichten-Apps und die Apps, wo RT News und Sputnik Nachrichten vertreibt. Da gibt es ja verschiedene Ausrichtungsformen mittlerweile. Ich habe gesehen, die haben 3-4 Apps drin gehabt. Gerade Sputnik hatte da, glaube ich, mehr als nur eine App drin. Und die sind außerhalb von Russlands aus dem App Store herausgenommen worden. Ja, und ein Schritt, den auch mittlerweile Google getan hat, und ich glaube, Google war sogar erster in dem Bereich, dass alle Stauinfos und live-bezogenen Daten, die auf Google Maps angezeigt werden, auch rausgenommen werden und das nicht mehr angezeigt wird. Weil da sieht man natürlich auch Bewegungen von Flüchtlingsströmen und auch von Militärströmen, also Kolonnen, die sowohl halt auch flüchtlingsbedingt entstehen, als auch militärisch bedingt entstehen. Obwohl, wenn man es genau nimmt, entstehen die alle auf militärisch bedingt, weil die Flüchtlinge würden nicht entstehen, wenn halt, oder die Flüchtlingsströme würden nicht entstehen, wenn halt nicht dieser Krieg dort herrschen würde. Ja. Das sind so die Maßnahmen, die Apple in die Wege geleitet hat. Es gab halt auch noch einen offenen Brief von Tim Cook an die Mitarbeiter, oder besser gesagt ein Briefing an die Mitarbeiter, wo auch nochmal dargelegt worden ist, alle Spenden, die die Mitarbeiter tätigen für die Ukraine, die wird Apple nochmal verdoppeln. Also angenommen, es kommen jetzt 1 Million Dollar zusammen, die Mitarbeiter tätigen, dann werden es 2 Millionen Dollar. Ja. Also dann legt Apple nochmal 1 Million oben drauf.
Ich glaube, die haben ja auch mittlerweile einen Link oder auf die Seite bei sich, wo du über Apple Pay relativ einfach dann auch spenden kannst, ja.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob er in Deutschland live ist, aber auf der amerikanischen Seite müsste der auf jeden Fall verfügbar sein jetzt, ja. Mhm.
Ja, gut. Ich denke, so viel
zum... Ja, wobei, ja. Alles ist, wie gesagt, klar. Es wird ja auch mehr gefordert, es wird ja auch gefordert, dass Apple den iOS Store komplett dicht macht. Mhm. Wobei das auch wieder so ein Thema ist, wie willst du dann dir irgendwie, klar, du kannst über Safari im Netz dir noch, aber es gibt viele, die ja auch Nachrichten-Apps nutzen, die Twitter nutzen, halt alles per Apps, das könntest du ja alles aus dem Store nicht mehr runterladen, ja. Von daher ein schwieriges Thema. Mal gucken, was in den nächsten Tagen da wahrscheinlich noch passiert. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Bewegung drin sein. Peak Design hat ja jetzt auch gekündigt, den Verkauf einzustellen von ihren Produkten. Die hatten ja auch angeboten, dass unabhängige Reporter, die halt über die Lage vor Ort berichten, auch die Möglichkeit haben, kostenlos an Produkte von Peak Design zu kommen vor Ort. Die arbeiten da mit ihren Distributoren zusammen. Die haben eine Ansprech-E-Mail-Adresse mittlerweile angerichtet dafür. Also das sind viele Unternehmen, auch aus unserer Ecke, über die wir regelmäßig sprechen, die da jetzt ihre Stellung bezogen haben. Und wie gesagt, da wird, denke ich mal, noch, je länger der Konflikt anhält, und wir hoffen mal, dass es ja hoffentlich schnell eine friedliche Lösung gibt. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wird da, denke ich mal, noch ein bisschen mehr kommen, ne? Gazprom ist ja jetzt zum Beispiel als Sponsor in der Bundesliga auch nicht mehr vertreten. Das ging ja dann auch noch jetzt, nachdem er CS gesagt hat, man trägt die Trikots nicht mehr, hat man sich jetzt vom Sponsor getrennt. Wie heißt er nochmal in England mit dem Fußball?
Abramovic.
Abramovic will ja den Verein, oder sucht ja angeblich einen Käufer für den Verein. Also da ist viel Bewegung jetzt momentan.
Ja. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen ist gut. Es ist alles eine große, große Scheiße. Sagen wir es mal ganz, so auszudrücken, ganz deutlich, ja.
Genau. Aber wir wollten es ja kurz halten.
Ja, ja, genau.
Machen wir da vielleicht gerade Schluss. Kommen wir zu einer anderen Scheiße noch, und zwar zu dem Thema Corona noch mal kurz. Wir hatten ja schon über Apple gesprochen und dass sie schon ein paar Versuche hatten, halt die Leute wieder ins Büro zurückzuholen. Und ich hatte ja auch schon mal vor kurzem angesprochen, dass ich gerade mit dem Zurück ins Büro, ja, wo mein Arbeitgeber das ja angesprochen hat, dass es ja Ende März, April wieder soweit sein soll, dass ich mir da das halt schlecht oder nicht so einfach wie mir vorstellen kann, von heute auf morgen dann halt wieder jeden Tag im Büro zu sitzen. Und Apple wird es jetzt so angehen, im April wollen sie anfangen damit, dass halt die Mitarbeiter einen Tag die Woche halt ins Büro wiederkommen. Dann, ich glaube, 3 Wochen drauf sollen es dann 2 Tage werden und dann halt entsprechend später nochmal 3 Tage die Woche die Mitarbeiter wieder im Büro. So quasi eine Wiedereingliederung denke ich mal, ist eine ganz gute Herangehensweise an das Thema. Vor allem muss man auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die Zahlen in Amerika sind ja nach wie vor rückgängig. In den Apple Stores und auch in den Büros, je nachdem, wie halt die Vorschriften vor Ort oder in den Städten oder in den Bundesstaaten sind, gibt es ja auch schon keine Maskenpflicht mehr. Das wird halt auch von Apple entsprechend umgesetzt. Denke ich, ist ein ganz guter Punkt, um auch mit den Kritik der Mitarbeiter umzugehen. Wie gesagt, man fängt mal mit einem Tag an, geht bis auf 3 Tage hoch. Da kann man sich, denke ich mal, auch das so flexibel einrichten, dass nicht alle gleichzeitig da sind. Oder wenn man den Mengen halt entgehen will, dass man sich die Tage aussucht, wo halt ein bisschen weniger los ist im Büro. So ähnlich habe ich das ja dann auch vor. Von daher, denke ich mal, ist das ein ganz guter Start wieder. Ja, und da muss man halt mal abwarten, wie sich das generell von den Zahlen her einfach wieder entwickelt. Ja, das ist bei uns ja ähnlich. Momentan sind die Inzidenzen auch wieder ein bisschen rückläufig, wobei sie nach wie vor relativ hoch sind, ja. Mhm. Aber sie sind ja rückläufig. Ja, von daher, ja. Ist, glaube ich, ein ganz guter Start, den sie da machen.
Ja. Google möchte doch, glaube ich, auch wieder mehr zur Präsenz, Büropräsenz zurück.
Im Prinzip alle. Ja, bei uns ist es ja auch so. Mein Arbeitgeber hat mittlerweile so 2 Tage rausgepickt. Wir haben geguckt, wie und die Kollegen halt sich oder an welchen Tagen sie auf jeden Fall im Büro sein wollen, um da halt auch, was halt so Meetings betrifft, das entsprechend planen zu können. Wie gesagt, haben sich da 2 Tage jetzt rauskristallisiert. Meiner Meinung nach macht das nicht unbedingt Sinn, dass dann wirklich alle da sind, beziehungsweise alle in einem Meetingsraum sind, wobei ich nach wie vor glaube, dass nicht alle da rein dürfen. Es wird da immer noch Beschränkungen geben, denn was die Anzahl, denke ich mal, pro Fläche betrifft, von daher werden da sowieso nicht, selbst wenn alle da sind, nicht alle in den Meetingraum dürfen, weil der einfach zu für die Auflagen, die aktuell da sind, einfach zu klein ist. Von daher, ob man dann alle auch dann vor Ort sein muss, wenn man dann sowieso per Laptop teilnimmt.
Ja.
Das muss man dann mal abwarten. Aber klar, es wird wieder darauf hingearbeitet, dass man wieder vor Ort präsent ist, ja.
Ja. Was ich prinzipiell ja auch für gewisse Arbeitsprozesse als wichtig und richtig ansehe.
Generell auch gerade was so den kleinen Dienstweg betrifft. Bei manchen Sachen ist so direkter Kontakt natürlich immer sehr hilfreich.
Ja.
Gerade was jetzt oder was bei uns ja auch ist, durch Umstrukturierung neue Mitarbeiter oder alte Mitarbeiter in neuen Abteilungen, die müssen ja auch eingearbeitet werden. Und das gestaltet sich vieles im persönlichen Kontakt doch einfacher, als wenn du das über, keine Ahnung, bei WebEx oder so oder Zoom oder wie auch immer machst.
Ja, absolut. Ja, es menschelt halt besser, wenn man sich vor Ort sieht. Ja, also da gibt's verschiedene Faktoren. Ja, und
diese
Faktoren.
Virtuellen Kaffeeküchentreffen
und sowas,
das ist doch alles.
Nein, das ist eine Notlösung und man kann damit natürlich einiges überbrücken und auch gewisse Dinge kompensieren, aber 100% ersetzt das nicht den realen Kontakt, auf keinen Fall.
Genau.
Ja. Und das ist auch gut so, weil wo kommen wir denn dahin?
Yep.
Dann können wir ja alle ins Metaverse gehen, wenn wir das wollten.
Ja, Meta wäre das, also ehemals Facebook wäre das, denke ich mal, würde sich da sehr freuen.
Ja.
Wenn es dann mal so weit ist.
Ja. So ist es. Wir können ja nur hoffen, dass das Projekt platzt, das Metaverse, oder dass es nicht zu dem wird, wie sich das der Zuckerberg vorstellt.
Das kann von mir aus gerne das werden. Ich denke nach wie vor nicht, dass es so angenommen wird, wie es halt gerade im Fiction-Bereich halt dargestellt wird.
Ja.
Also so weit sind wir dann doch bei weitem noch nicht, ja.
Es kann natürlich ein hilfreiches Utility oder Tool sein in einer pandemischen Lage, keine Frage. Aber man sollte doch trotzdem aufpassen, dass man nicht die Bodenhaftung und den Blick in die Realität verliert. Das ist meine Meinung. Na gut. Das Thema Metaverse machen wir jetzt aber nicht auf. Ja, gut.
Von mir aus brauchen wir es nicht unbedingt aufmachen.
Nee.
Kommen wir mal vielleicht zu ein paar anderen News oder erfreulichen News. Ich habe ja hier ab und zu mal über Flexibits gesprochen, beziehungsweise Fantastical, was ja meiner Meinung nach nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste Kalender-Client für iOS ist. Es gibt aktuell eine Aktion mit 75% Rabatt auf den nächsten Kauf. Wir verlinken das mal. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Link hier reingeworfen. Das muss ich noch machen. Ich hatte nur die Überschrift reingenommen. Und zwar 75%, wie gesagt, auf den ersten Kauf, was natürlich schon einiges ausmacht bei Flexibits Premium, weil die ja vor einiger Zeit auch auf Abo-System umgestiegen sind, wo dann halt die unterschiedlichen Apps mit drin sind, was natürlich im Jahr schon, je nachdem, welches Paket man nimmt, eine Summe sein kann oder pro Monat. Und 75% macht dann natürlich schon viel aus. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich es mir dann jetzt zumindest mal für dieses eine Jahr shoppe, weil das ist es, wäre es mir auf jeden Fall schon wert, den Betrag. Gerade um halt dann Mac und iOS das dann auch vernünftig, beziehungsweise halt beides quasi zum Preis von einem nutzen zu können. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes noch. Hau ich noch rein. Und dann kann sich das jeder mal angucken. Ist ein sehr gutes Angebot.
Ja, 75%, das ist eine Hausnummer.
Bei den Preisen, ja, irgendwie $40 ist es, glaube ich, bis 70 für die Familienpakete, die sie anbieten. Also da kommt schon einiges, was du sparen kannst, zusammen. Ist ein gutes Angebot.
Ja, ja.
Wer sowieso da irgendwie drin ist, selbst wenn man eventuell schon Kunde ist oder so, sollte man mal reingucken, weil wie gesagt, das ist für den nächsten Kauf.
Ja, ja.
Also kann man auf jeden Fall was sparen.
Ja, auch gerade wenn man Kunde ist und damit zufrieden ist, dann ist es ja noch attraktiver, das Angebot, weil man ja weiß, was man bekommt oder weil man ja, auf jeden Fall. Gut. Wo wir nicht ganz genau wissen, was wir bekommen, das ist das angekündigte oder endlich angekündigte Apple Spring Event, was am 8. März 2022 stattfinden wird, also am kommenden Dienstag. Und das ist definitiv die letzte Sendung vor dem Spring Event von unserer Seite aus. Das ist auch ganz gut so, sonst würden wir noch mehr spekulieren. Und danach wissen wir hoffentlich, oder ja, nicht hoffentlich, sondern wir wissen dann mehr. Und Apple hat ja jetzt mit dem Untertitel, dem englischsprachigen oder amerikanischen Untertitel, jetzt noch mehr Öl ins Gerüchtefeuer gegossen, weil jetzt haben wir natürlich jetzt legen ja sehr viele Leute da noch mehr Erwartung rein. Sie haben gesagt, das Ganze nennt sich Peak Performance und nicht Peak mit EAK, sondern mit EEK. Also der Ausblick oder der Blick hinaus oder wie man es auch nennen mag, da kann man ja so ein bisschen frei interpretieren, was Peak eigentlich übersetzt bedeutet. Aber ich würde sagen, so der Blick voraus oder ja, der Blick auf die Performance oder der Blick in die Zukunft gerichtet. So kann man es, denke ich, sehr frei interpretieren. Vielleicht auch ein bisschen abgeleitet von Sneak Peek, wie auch immer. Und das bringt natürlich sehr viel Interpretationsfreiraum, sagen wir es mal so. Man kann es sehr positiv interpretieren, dass wir sehr, sehr viel sehen werden, dass uns vielleicht auch ein Blick in die Zukunft gewährt wird, vielleicht wie der neue Mac Pro aussehen soll. Dass er dort vorgestellt wird, das halte ich für absolut fraglich oder für fast ausgeschlossen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass uns Apple so einen kleinen Blick darauf werfen lässt, wie der Mac Pro aussehen wird. Das haben sie ja schon mal gemacht mit dem Champagnerkübel. Der wurde uns ja auch, glaube ich, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr davor gezeigt, zumindest wie er hardware-technisch so ganz grob aussehen soll und wie er auch vom Design aussehen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das dieses Jahr auch tun, dass sie uns einen kleinen Ausblick geben. Das lässt natürlich diesen Untertitel zu. Oder das kann man daraus interpretieren. Ne?
Ja, mal interessant, muss man mal abwarten, was wirklich kommt, weil was ja auch wieder im Gespräch war, ist ja hier, dass eventuell was kommen soll mit einem aufgebohrten M1 Max Chip.
die Gerüchte gab es ja schon weit aus dem Voraus.
Vielleicht ist ja auch das gemeint.
Das kann auch sein.
Dass sie sich auf den Chip beziehen, ja, den sie da eventuell nochmal zeigen wollen.
Der deutsche Untertitel heißt ja unsere Vorstellung von Performance. So ist es im Deutschen übersetzt worden oder so ist der deutsche Untertitel oder die Subline oder der Claim, wie man es auch ausdrücken mag. Und das bezieht sich wahrscheinlich nicht auf die zwei Geräte, die sicherlich vorgestellt werden. Das ist ja einmal das iPhone SE, also das der neuesten Generation dann und das iPad Air der fünften Generation. Das wäre ja dann das SE3 letztendlich, was vorgestellt wird. Da geht man von aus, dass es 5G bekommt und so weiter. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass sie wegen diesen beiden Geräten jetzt sagen, das ist unsere Vorstellung von Performance. Das wird sich hoffentlich auf andere Geräte beziehen und das wird sich hoffentlich auf Mac-Produkte beziehen, sei es ein MacBook oder sei es auch ein Mac Mini oder sei es auch ein iMac, wie auch immer. Also es sind ja mehrere Geräte in Gerüchteküche, die eventuell vorgestellt werden können. Und es ist wirklich jetzt ein Event, wo sehr, sehr vieles unklar ist. Eines der sehr unklaren Momente, die wir haben. Also es gab Events, da wussten wir viel mehr im Vorhinein. Ne?
Ja, aber das ist auch gerade das Schöne. Gerade die Spekulation, was kommt an neuer Apple-Hardware. Weil wie gesagt, SE gehen wir fest davon aus, also iPhone SE gehen wir fest davon aus, aber was jetzt gerade im Bereich Mac noch kommt, und da steht ja noch ein bisschen was an dieses Jahr, ist natürlich schön, dass wir noch nicht wissen, was es sein wird. Ich würde mittlerweile auf einen neuen Mac setzen. Und da hatten sich ja in dieser Richtung Mac Mini Pro beziehungsweise Mini Mac Pro etc. so ein paar Gerüchte jetzt ein bisschen verdichtet. Da könnte was passieren und da gehe ich momentan auch von aus, dass wir in diese Richtung was sehen. Nachfolger, entweder ein Ausbau der Mac Mini Kategorie oder aber eventuell wirklich sowas Neues noch, was wir in letzter Zeit auch öfter mal über die Gerüchte gesprochen haben, dass halt was kommen soll zwischen Mac Mini und Mac Pro.
Ja.
Und das sind ja momentan diese Gerüchte, die da sind, zusammen halt auch mit einem neuen Display. Und es wäre schön, wenn wir das jetzt wirklich auch dann am 8. März sehen würden.
Ja, aber vielleicht sollten wir auf diese beiden Gerüchtesituationen ein bisschen konkreter eingehen, weil die kamen gestern so last minute rein. Das war gestern Abend, glaube ich. Ja. Und heute Morgen.
Was denen, glaube ich, auch ein bisschen Kredibilität einfach verleiht, weil es halt so kurz vorher jetzt ist.
Ja.
Und so last minute Leaks hatten wir in der Vergangenheit ja schon ab und zu mal, die sich ja dann auch als wahr bestätigt haben. Von daher. Da könnte was dran sein, ja.
Also es war gestern Abend, da habe ich als erstes wahrgenommen, dass es neue Gerüchte über ein neues High-End-Display gibt. Man munkelt, dass das der Nachfolger vom Pro-Display XDR sein soll. Weil es ist definitiv, wenn man sich die technischen Daten anschaut, kein Gerät, was im unteren Preissegment operiert. Das ist ein High-End-Gerät. Also da ist nichts mit günstiges Display und Thunderbolt-Display-Nachfolger eventuell. Das sehe ich da jetzt preislich absolut nicht. Und die Gerüchte hat 9to5Mac aufgeworfen. Es soll sich um ein 36-Zoll-Gerät handeln. Also sie haben da 91 Zentimeter Bildschirmdiagonale angesprochen. Das wären dann 36 Zoll mit einer 7K-Auflösung. Das ist dann nochmal ein Hauch mehr, als wir jetzt haben beim Pro Display XDR. Da sind wir bei 6K. Und einem A13-Chip. Diese Gerüchte gab es ja auch schon vor längerer Zeit, dass es ein High-End-Display geben soll mit einer zusätzlichen Silicon-Chip-Unterstützung. Das Gerücht wurde jetzt auch nochmal etwas konkreter oder die Situation mit dem Silicon Chip wurde jetzt auch noch etwas konkreter. Und es wurde sogar ein interner Codename geleakt für das Gerät. Das ist nämlich J327. So soll das Ding intern bezeichnet werden oder wurde so bezeichnet. Und es soll Studio Display heißen. Das sind die groben Informationen, die wir von 9to5Mac bekommen haben. Und nach meiner Meinung ist das keine Produkterweiterung, sondern ich denke mal, das löst das Pro Display XDR ab und das Gerät wird dann in Rente gehen. Das ist meine Vermutung. weil das ProDisplay XDR ist letztendlich auch in einer Disziplin nicht mehr so state of the art. Wir haben ja da nur 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und Apple geht ja durchgehend bei ihren High-End-Displays, die sie verbauen, auf die 120 Hertz-Technik. Und ich vermute mal, dass dieses ProDisplay XDR jetzt, wenn dieses Studio-Display so kommt, dann dadurch abgelöst wird durch das, also das Studio-Display löst das ProDisplay XDR ab. Ne? Das ist meine Vermutung. Trotzdem wurde dann auch noch gesagt, dass es noch günstigere Displays geben soll zusätzlich. Das wurde dann aber nur in einem Nebensatz fallen gelassen. Da wurde dann nicht großartig drauf eingegangen, auf diese ganze Geschichte. Und
Okay, das Problem, was du ja hast, wenn wirklich das quasi so das XDR ablösen soll und sich in einer ähnlichen Preisklasse bewegt, ist es ja wieder nicht das, was eigentlich die Mac-Nutzer nachfragen, beziehungsweise gerne hätten von Apple.
Ja.
Es wird ja oft gerade in Bezug auf Display gesagt, wir brauchen nach unten hin was, um halt da den in Apple gebrandetes Display zu haben, was halt vom Preis her günstiger liegt als das XDR. Mhm. Ich sage dann immer so scherzhaft, ja, 500 € weniger machen auch nicht viel, ja. Mhm. Bei dem Preis, vor allem wenn du mal guckst, dass da kein Fuß mit drin ist, dann hast du mit den 500 € noch nicht mal den Fuß im Prinzip bezahlt. Deswegen mal gucken. Aber es wäre schön, wenn das wirklich das XDR ablösen soll und sich in einem preislich ähnlichen Rahmen bewegt, vielleicht inklusive einem Monitorständer, ja, das wäre zu wünschen bei dem Preis, dass dann zumindest mal nach unten hin vielleicht kleinere Displaygrößen kommen, die dann preislich auch aktiver sind, ja, die vielleicht nicht dieselbe technische Ausstattung haben, die von der Auflösung her vielleicht keine 7K, sondern im 5K-Bereich sich bewegen und da hat der Apple ja schon Erfahrung, ja, gerade mit den Displays im 5K-Bereich, dass wir da vielleicht nach unten her noch ein Angebot kriegen, wobei 36 Zoll und 7K noch schon sehr verlockend klingt. Aber das wäre wahrscheinlich auch kein Display, was jetzt alleine preislich gesehen wahrscheinlich für mich in Frage käme.
Ja. Ja,
36 Zoll ist natürlich auch schon eine
Ansage. Wenn diese ganzen Gerüchte halt stimmen, ne? Das ist halt die Frage, ne? Ob sie denn wirklich auf 36 Zoll gehen, ist dann wirklich fraglich.
Das ist schon groß, ja.
Aber wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass nach unten hin noch ein Modell dazukommen wird, vielleicht dann auch ohne Silicon Chip, also ohne zusätzliche Hardware noch drin, dass es halt ein bisschen abgespeckt ist von den Leistungsdaten. Das wäre sicherlich sinnvoll und da wollen, denke ich, nicht nur ich ein Display haben, da gibt es auch eine Menge anderer Apple-Kunden, die gerne so ein etwas günstigeres, bezahlbareres Display sehen wollen. Mhm. Ja. Und die Frage ist auch, das konnte man aus dem Artikel auch noch herauslesen, ob dieser Begriff Studio-Display auch wirklich richtig ist. Da gab es auch noch ein großes Fragezeichen. Ja. Weil heute Morgen, da habe ich erst das gelesen, ich wollte es heute Morgen noch ins Dokument nachtragen, da warst du aber schneller. Da gab es dann noch ein Gerücht, was ich heute Morgen aufgenommen habe, dass es da passend ein Studio Mac geben soll, also ein Mac Studio mit der Bezeichnung. Und das soll das Gerät sein, wo ich ja schon seit Jahren drauf rumspekuliere und immer wieder gesagt habe, wir brauchen ein Gerät zwischen Mac Mini und Mac Pro.
Ja, und die Frage ist ja, wird es ein Mac Mini Pro oder wird es ein Mini Mac Pro? Das ist momentan so die Diskussion, die man hat, weil er soll anscheinend auf dem Mac Mini aufbauen.
Ja.
Aber anscheinend so zwischen Mac Mini und Mac Pro positioniert werden.
Ja.
Und da stellt sich ja die Frage, ist das dieser Cube, über den wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, wo es die Gerüchte gab?
Mhm.
Wäre das eine Möglichkeit? Und da kommt ja auch das Gerücht her, dass es eventuell einen aufgebauten M1 Max geben soll, der dann halt da auch zu konfigurieren wäre.
Mhm.
Und da wird es mir Angst und Bange, gerade auch in Bezug auf das Apple Studio Display, die Gerüchte, die wir da haben. Und was den Preis betrifft. Das wird definitiv keine günstige Kiste. Oder sagen wir mal, der wird sich natürlich auch entsprechend von der Preisgestaltung zwischen den zwei Geräten orientieren. Oder positionieren.
Ja, also das, was ich rausgelesen habe, also preislich gab es da keine Andeutungen, logischerweise. Hm. Das wäre auch sehr unseriös, wenn er jetzt über Preise geschrieben würde.
Ja, wobei, spekulieren können wir schon.
Spekulieren können wir, ja.
Der teuerste Mac Mini liegt.
Ja.
Er soll gerüchteweise zwischen Mini und Mac Pro positioniert werden. Er soll eventuell einen aufgebohrten M1 Max kriegen. Mhm. Also günstig wird's nicht.
Also das, was ich gelesen habe, in der Startversion ein M1 Pro und als Option M1 Max in der aufgebohrten Version. Das waren die Sachen, die ich gelesen habe. Und ich gebe ja meine Prognose ab, wenn jetzt wirklich dieser Rechner sich so positioniert zwischen Mac Mini und Mac Pro, dann sage ich mal Startpreis $2,999.
Meine Kinnlade ist gerade nach unten gerutscht. Also ich hätte schon mit weniger gerechnet als Startpreis. Gerade weil der Mac Mini ja, oder weil der Mac
ohne Monitor kommt. Ja, gut, das ist richtig.
Da ist auf jeden Fall zum MacBook Pro noch ein bisschen Luft. Selbst wenn du da ein Pro oder ein Max reinmachst.
Ja.
Aufgebohrter Max ist halt wieder die Frage. Es ist halt die Frage, was bietet er auch hardware-technisch außer des Chips halt einfach an.
Und wie definiert Apple aufgebohrten Macs oder wie definiert man das?
Wie stellt sich Apple einen aufgebohrten Mac Mini vor, beziehungsweise wenn er wirklich sich so als Einsteiger Mac Pro präsentiert, welche Hardware-Ausstattung hat er jenseits von dem, was ein Mac Mini mitbringt?
Ja.
Ja, gut. Okay, RAM kannst du nicht, das ist ja alles Chip hier, aber gerade wie sieht's da mit Erweiterbarkeit in Bezug auf Festplatten zum Beispiel aus? Werde ich meine eigenen SSDs da, und wenn es über SATA ist, noch irgendwie unterbringen können? Welche Möglichkeiten bietet Apple eventuell an? Ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, auf NVMe oder so zu setzen, dass du da selbst nochmal was machen kannst, aber ja, wird da von Apple vielleicht in der Richtung noch was angeboten, beziehungsweise hat das Ding wie der Mac Pro vielleicht wirklich noch die Möglichkeit, irgendwo über SATA was zu machen. Das sind halt alles dann so die Fragen für mich, wo sich eventuell so ein Preis dann auch wieder relativieren würde, mit den Möglichkeiten, die du einfach in Bezug auf die Hardware hast und nicht nur CPU und GPU.
Das ist halt die Frage. Das ist auch die erste Frage ist überhaupt, stimmt das überhaupt, dass es eine Zwischengeneration gibt oder eine komplett neue Produktkategorie, dass die überhaupt kommen wird? Und wenn die kommen wird, dann wird es verdammt interessant und dann sehen wir natürlich auch, wie viel Luft nach oben noch im Mac Pro dann drinne steckt. Weil dann können
vor allem, wenn jetzt in diesem Aufgebohr oder in diesem Mac Mini Pro ein Aufgebohr der M1 Max kommen sollte, was kommt dann für den Mac Pro?
Ja, eben, dann sehen wir dann ja auch, dass da noch verdammt viel Luft ist, weil der Mac Pro muss natürlich dann logischerweise leistungstechnisch sich oberhalb vom Mac Studio befinden.
Genau.
Und
da wird's auch wieder, dann ist auch wieder die Frage, wie sehen die Daten aus? Wie ist die Leistung von dem Ding? Und wie groß wird der Abstand noch gerade im Vergleich zu Intel?
Ja, das ist
korrekt. Die müssen doch rotieren. Die müssen doch, der komplette Vorstand von Intel muss doch so unter Druck stehen. Die können einem leid tun.
Ja, das mag sein, aber viele Probleme, die da entstanden sind, sind auch hausgemachte Probleme. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Druck, den da auch gerade auf der Entwicklung oder auf den Entwicklern bei Intel ist, der muss doch immens sein. Der muss doch echt immens sein. Gerade mit der geleakten Roadmap, die sie hatten, ja, wo es ja dann hinging, ja, mit dem Chip und dann Performance ähnlich wie der M1. Und dann bringt Apple den Pro, den Max, jetzt einen aufgebohrten M1 Max, laut Gerüchten. Wie gesagt,
ja,
da nicht in der Haut von Intel stecken. Ja.
Obwohl man muss dazu sagen, dass mit diesem aufgebohrten Max, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen und das hat sich dann auf den iMac Pro bezogen, dass das dann in iMac Pro rein soll. Das ist jetzt nicht ein ganz neues Gerücht. Ich meine, das heißt ja nicht, dass dieser Chip nicht in mehrere Geräte reinkommt. Ne? Ja. Nach wie vor habe ich ja schon immer gesagt, es gibt durchaus eine Berechtigung für ein Zwischenprodukt zwischen Mac Mini und zwischen dem Mac Pro und ich habe mir das ja schon so lange gewünscht, dass sowas kommt und ich hoffe, dass wir das am Dienstag sehen werden. Und ob das Ding jetzt Studio heißt oder Mac Mini Pro, das ist im Endeffekt egal. Wichtig ist, wie das Gerät von der Hardware-Konfiguration aussieht. Das ist viel entscheidender für mich. Also,
es gibt ja viele, die sich MacBook Pro Leistung von den neuen, gerade was in Bezug auf Pro und Macs, ja für den Mini wünschen.
Mhm.
Die aber da auch gesagt haben, ihnen wäre es, also sie hätten nichts dagegen, wenn der Formfaktor der gleiche bleibt, weil ja viele dann bei dem im Produktionsumfeld, was sie haben, eventuell im Rack stehen haben und sich da natürlich so wenig Änderungen wie möglich halt wünschen, um da einfach in der Infrastruktur relativ ohne großen Aufwand neue Hardware dann einfach implementieren zu können. Wenn natürlich jetzt ein neuer Formfaktor kommt, wird es für die ein bisschen schwierig. Wobei, mein Gott, das nehmen sie auch noch in Kauf, weil wie gesagt, viele hätten gerne einen leistungsfähigen Mini, den sie in ihr Produktionsumfeld mit integrieren können. Und mein Gott, sollte da was kommen in diese Richtung, das Ding bekauft sich wie geschnitten Brot, da warten so viele drauf. Und nicht nur jetzt wirklich professionelle Anwender, ja, sondern auch wirklich Semi-Pros beziehungsweise ambitionierte Heimanwender, wie wir sie ja auch sind, die halt eventuell mit Foto und Video hobbymäßig zu tun haben, die gerne ein bisschen mehr Power hätten als ein M1. Oder halt, wenn sie jetzt gerade im Anschaffungszyklus sind oder eine Anschaffung überlegen, halt gerne in die neueste Technik oder in die beste verfügbare Hardware einfach investieren wollen, um da halt auf längere Sicht auf der sicheren Seite zu sein, um da möglichst viel aus ihrer Investition dann einfach rauszuholen, ja, wie bei uns ja auch.
Ja.
Wenn man mal überlegt, wie lange wir mit unserer Hardware im Schnitt arbeiten, kannst du da ja einfach ausrechnen, was du da Anschaffung zu wie gesagt, was du da rausholen kannst, beziehungsweise was es sich ja über den Zeitraum kostet. Und da geht es vielen anderen auch so. Und gerade bei, wie gesagt, dem Mac Mini, wenn da jetzt was kommen sollte, ja, das könnte Lieferzeiten geben. Weil da, wie gesagt, alle im Prinzip drauf warten. Vom Pro, ja, über den Semi, ja, bis zum Heimanwender, viele einfach auf den neuen Mini warten.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt eine große Kundenklientel, die halt keinen All-in-One-Rechner haben wollen, aus verschiedenen Gründen. Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn viele sagen, es gibt im Endeffekt nur bei Apple zwei Arten von Kunden. Das ist immer so eine Meinung, die ich in verschiedenen Publikationen lesen kann und auch in verschiedenen Podcasts hören kann. Es gibt die Kunden, die MacBooks einsetzen. Das ist wohl auch der größte Kundenkreis. Da gebe ich den Leuten auch recht, die das behaupten. Und dann gibt es den Kundenkreis, die ein iMac benutzen und der Rest ist quasi nicht existent oder unter ferner Liefen. Das sehe ich jetzt nicht so, weil wenn es diesen Kundenkreis nicht geben würde, dann würde es den Mac Mini nicht mehr geben. Wenn dieser Rechner keinen Absatz finden würde oder keinen signifikanten Absatz, dann würde es diese Kategorie Mac Mini nicht mehr geben. Es muss für Apple schon genügend Absatz stattfinden, damit sie diese Kategorie überhaupt aufrecht erhalten. Also halte ich diese Aussagen für Quatsch, dass es nur iMac-Kunden gibt und MacBook Pro-Kunden und der Rest nur Spielerei ist. Das ist in meinen Augen komplett falsch.
Vor allem, ich glaube, dieser Kreis von Mac Mini-Käufern hat sich die letzten Jahre ein bisschen geändert, weil als der Mac Mini neu war, beziehungsweise zwischendrin auch mal wirklich sehr, sehr günstig zu haben war und Apple den ja auch positioniert hat, ihr habt einen Monitor und die Tastatur und die Maus schon zu Hause und ihr braucht euch, wenn ihr einen Mac haben wollt, nur den Mini zu kaufen.
Ja.
Ich glaube, aus dieser Zeit sind wir schon lange raus.
Ja.
Das ist nicht mehr, also der Mac Mini, auch wenn er sich dafür anbietet, ja, die aktuelle Generation ist nicht mehr dieser super günstige Mac für Umsteiger. Der kostet mittlerweile ein bisschen mehr als der günstigste Mac Mini mal gekostet hat. Klar, man kriegt auch mehr Leistung dafür. Und ich glaube, der Einsatzbereich vom Mini hat sich die letzten Jahre geändert. Gerade im Semi- und professionellen Bereich hat er seine Nische und seinen Einsatzzweck gefunden und wird da entsprechend gekauft, ja, und macht es, denke ich mal, für Apple auch interessant, jetzt so ein Gerät zu machen. Dass man wirklich sich mit einem Mini die Idee hat, eventuell zwischen dem bisherigen Mini und einem Mac Pro zu positionieren. Ich hatte es bis jetzt eigentlich ausgeschlossen, ja, beziehungsweise ist nicht für sehr plausibel gehalten. In einem Mac Mini den Pro und Max reinzuhauen, okay. Dass man da jetzt allerdings eine neue Kategorie zwischendrin macht, bin ich bis jetzt nicht davon ausgegangen. Die Gerüchte verdichten sich von mir aus gerne. Inwieweit das natürlich dann alleine preislich ein Gerät für mich wäre, ist eine andere Frage. Aber ich denke, dass ein Markt dafür auf jeden Fall da ist.
Das sage ich ja schon seit Jahren, aber du willst mir ja nicht glauben.
Nee, weil wie gesagt, steck doch mal in den Mini, einen Max und einen Pro rein. Wäre doch von der Leistung her in dem Formfaktor eigentlich schon nett, ja, und für mich eigentlich ausreichend. Wenn Apple allerdings da mehr Potenzial sieht und es ist halt die Frage, was kann es mehr, ja? Was bietet dieses Gerät halt an mehr an, als es ein Mini momentan macht? Das ist halt die Frage.
Das werden wir hoffentlich am 8. März sehen. Und ich hoffe auch, dass unsere Erwartungen, die wir jetzt so ein bisschen uns hochgeschaukelt haben oder aus diesen Gerüchten.
Ich habe hohe Erwartungen, ja.
Also meine Erwartungen sind jetzt sehr hoch, gerade auch aus diesen Gerüchten, die wir am Freitag, also gestern gesehen haben, habe ich da ein sehr hohes Erwartungspotenzial und ich hoffe, dass es nicht enttäuscht wird. Also ich erwarte nichts im Bereich iOS-Gerät, das ist für mich uninteressant, was da kommt. Ich bin also ganz hyped auf die eventuell vorgestellten Mac-Produkte und da habe ich doch sehr große Hoffnungen und ich hoffe nicht, dass ich dann in eine Keynote-Depression verfallen werde, sondern dass ich dann euphorisch meine Kreditkarte zücke.
Ja, wahrscheinlich unter Schmerzen.
Ich habe ja ein Budget. Also
ich denke nicht, dass ich meine Kreditkarte für dieses Gerät zicken würde, weil es wäre mir dann wahrscheinlich doch zu viel Geld. Okay, man muss mal abwarten, wie teuer es wird. Also es ist ja momentan alles nur
in der
Küche. Ja, was kommt letztendlich zu welchem Preis, ist ja die Frage. Und welche Möglichkeiten hast du einfach mit der Hardware? Wenn das natürlich jetzt wirklich, was die Möglichkeiten betrifft, ein sehr günstiger Mac Pro werden würde, dann ist natürlich die Frage, klar, haue ich da eventuell, keine Ahnung, x Euro mehr raus zu einem Vergleich, zu einem bisherigen Mini, ja, und bin dann glücklich mit dem Gerät. Ja, muss man einfach mal abwarten, was es letztendlich sein wird. Wenn es denn überhaupt kommt.
Wenn es denn überhaupt kommt. Also wir tun ja gerade so, als ob das auch schon passieren wird, das Ganze.
Wobei die Gerüchte die letzten Monate und auch jetzt, wie gesagt, so kurz vor der Präsentation, ich denke, da ist viel Wahrheit schon dran. Jetzt ist halt nur die Frage, was wird es letztendlich wirklich werden und zu welchem Preis und vor allem, wie lieferfähig sind die Geräte? Weil ich denke, dass die Dinge sich sehr gut, zumindest mal am Anfang, weil einfach viele gewartet haben jetzt, was kommt an Update für den Mini, haben doch sehr viele gewartet drauf, wir ja unter anderem auch. Und viele professionelle Anwender auch, ja. Von daher denke ich mal, wird die Nachfrage entsprechend groß sein nach dem Gerät und da kann man sich, glaube ich, auf ein bisschen Wartezeit, je nachdem, wann man sich entscheidet, dazu doch zu kaufen, einstellen.
Für mich ist der limitierende Faktor ist das Budget. Ich habe ein gewisses Budget, was ich mir dafür freigehalten habe und das möchte ich nicht überschreiten. Ne? Das ist halt so.
Und also ich habe definitiv kein Mac Pro Budget.
Nö, ich auch nicht. Ich habe also das Budget, was ich habe ja mein altes MacBook Pro verkauft und das, was ich dafür bekommen habe, das habe ich geparkt für den nächsten stationären Desktop-Mac oder für den Desktop-Mac sozusagen. Und wenn das Budget überschritten wird, dann bin ich erstmal raus. Dann muss ich mir überlegen, was ich tue. Ich habe ja definitiv auch desktop-technisch nicht unbedingt so einen Bedarf, dass ich unbedingt muss. Aber ich würde gerne meine Arbeits- Arbeitsstruktur oder mein Arbeitsumfeld auf Silicon umstellen und ich würde gerne auch ein besseres Display an meinen Mac anschließen können. Und das ist bei meinem aktuellen Mac, meinen stationären Mac, der von 2013 ist, ein limitierender Faktor, dass der keine hochauflösenden großen Displays managen kann. Und das ist so ein, was mich stört, und leistungstechnisch bin ich mit dem noch gut unterwegs, sage ich mal. Also,
ja, also mein Budget gibt aktuell nur einen sehr gut ausgestatteten Mac Mini her. Und jeden Euro, den ich da mehr zahlen müsste, muss mir Apple schon gut verkaufen.
Ja.
Bei dem neuen Gerät jetzt.
Ja, ja, also wie gesagt, wir können jetzt viel spekulieren. Das bringt jetzt nichts. Wir haben jetzt auch schon sehr viel spekuliert und wir werden dann am Dienstagabend mehr sehen.
Da bin ich schon ganz gespannt drauf, ja.
Ich bin ja auf
diese... Ich muss ehrlich sagen, ich bin da mehr gespannt drauf als heute auf den Destiny Raid. Und da haben wir ja heute Raid Day.
Also ich bin...
Dem einen oder anderen wird es ja was sagen von unseren Hörern. Und ich sitze hier und bin am Podcasten anstatt... teilzunehmen sowieso nicht. Ja, ich habe mich nicht entsprechend drauf vorbereiten können. Ich bin eh unter Level und hätte gar nicht mitmachen können, ja. Oder hätte es mir nicht angetan, so weit unter Level da reinzugehen. Aber normalerweise folge ich das schon gerne live. Den Raid Day, alle den World's First Attempt, um es mal so zu sagen. Aber ich sitze hier und bin am Podcasten.
Ja, ja, sehr schön, so muss das sein.
So muss das sein, genau.
Ja.
Immer das machen, was Kohle bringt.
Ja, das sagst du heute, wo wir keinen Werbepartner haben. Ja.
Und selbst da könntest du sagen, das ist ja im Prinzip fast mehr so ein kostendeckendes Arbeiten. Ja.
Das ist richtig. Wir sind ja leider keine YouTuber und wir fahren auch nicht zum Nordkap und lassen uns von einem großen Reifenhersteller den Hintern vergolden. In dieser Position sind wir leider nicht, sagen wir es mal so.
Das ist leider. Das eine oder andere Angebot haben wir auch schon abgelehnt, also so ist es ja nicht. Ja.
Aber nicht, dass wir uns den Hintern vergolden lassen.
Das würde ich so oder so nicht machen.
Im übertragenen Sinne habe ich das jetzt auch gemeint.
Also nicht.
Metaphorisch gesprochen lassen die sich gerade so richtig schön den Hintern vergolden.
Oh, ich habe zuletzt einen YouTuber gesehen, der hat sich ein Sponsor-Logo auf den Hintern tätowieren lassen.
Alles nur eine Frage des Geldes. Mhm. Ja.
Nee.
Ich muss dir sagen, diese ganze Werbekampagne, die da gerade gefahren wird, hat von dem großen Reifenhersteller, die hat bei mir persönlich genau das Gegenteil erzielt. Ich werde mir keine Reifen mehr von diesem Hersteller anschaffen.
Ich brauche neue Winterreifen, apropos.
Ja, egal wie gut er abschneidet im Test der Reifen. Und wenn mir ein Auto angeboten wird, wenn ich ein Auto kaufe, dann werde ich darauf achten, dass auf diesem Fahrzeug nicht diese Reifen verbaut sind. Und ich gehe auch mal davon aus, dass hoffentlich auch andere Kunden, die diese Werbekampagne mitbekommen, genauso agieren werden. Das hoffe ich nur. Gut, back to topic.
Genau. Wo sind wir denn?
Wo sind wir denn? Das ist eine gute Frage. Ja, es gibt von der Firma Teil oder von der Firma Live 360, die haben wir Teil übernommen, so ein Statement vom CEO, Mr. Chris Hull, der hat gesagt, dass diese ganze negative Berichterstattung über diese Stalking-Geschichten rund um die AirTags auch ein negative Auswirkungen auf seinen Umsatz haben, der Produkte,
Bei Teil, also nicht Apple, sondern...
Nee,
okay.
Das Teil angeblich da wirklich Verkaufseinbrüche sieht, böse Zungen würden.
Das ist ja allerdings auch was wir auch schon gesagt haben. Es ist ja, oder es betrifft ja, oder du kannst es ja nicht nur mit AirTags machen.
Man kann es nicht nur mit AirTags machen, das ist korrekt. Aber ob das jetzt wirklich auf diese negative Berichterstattung zurückzuführen ist, dass er jetzt Einbrüche in seinen Umsätzen sieht von seinen Produkten, da setze ich persönlich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter, weil Teil hatte sowieso schon auch noch vor den AirTags keine großartige Marktmacht oder keinen großartigen Marktdominanz. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt mit dieser negativen Berichterstattung zu tun hat. Das sind nach meiner Meinung andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es kann vielleicht minimal einfließen, aber dass da jetzt diese ganze Schuld auf diese Berichterstattung geschoben wird, das hat doch so ein Geschmäckle, sagen wir es mal so. Erst hat er ja gesagt, das liegt, also der erste Grund liegt wohl auch daran, dass Komponenten nicht verfügbar sind, Chipkrise im Allgemeinen. Das ist plausibel, das sehe ich auch so, dass das so sein kann. Und als zweiten Grund hat er die negative Berichterstattung angeführt.
Jo. Wobei das natürlich dann auch wieder so eine Sache ist, kommt es jetzt bei der Masse wirklich so an, dass es generell ein Problem dieser Produkte einfach ist und nicht nur der AirTags? Weil die Berichterstattung nach wie vor ist ja immer noch sehr Apple-lastig. Es wird ja immer in Bezug auf Apple bzw. AirTags gesprochen. So diese ganzen anderen Hersteller tauchen ja eher weniger in der Berichterstattung über dieses Phänomen auf, beziehungsweise über die Problematik auf. Von daher würde es mich schon überraschen, dass gerade ein anderer Hersteller halt dermaßen etwas merken würde bei seinen Abverkäufen, dass es wirklich aufgrund der Berichterstattung ist, weil, wie gesagt, es ist nach wie vor immer noch von Apple die Rede. Sehr selten wird es allgemein mal angesprochen, dass es ja auch noch andere Hersteller gibt, beziehungsweise dass es ein generelles Problem ist, dass so diese Art von Stalking ja im Prinzip mit jedem dieser Bluetooth-Tracker oder dieser Tracker überhaupt machen könntest.
Mhm.
Von daher könnte sein, ich bezweifle aber, dass es so ein großer Einfluss vielleicht ist.
Ja, das ist genauso meine Meinung, die ich dazu auch habe.
Also wie gesagt, ausschließen würde ich es jetzt nicht, weil die Berichterstattung ist einfach negativ.
Ja, ja, klar.
Das, was damit gemacht, andererseits man muss ja auch sagen, das, was damit gemacht wird, ist ja auch schon negativ.
Ja.
Also von daher, man muss es ja nicht schönreden. Aber ob das wirklich solche Auswirkungen jetzt gerade auf Teil hat, kann sein. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so sehen. Ja.
Also, dass sie.
Aber ausschließen würde ich es jetzt nicht, weil, wie gesagt, es ist einfach scheiße. Ja.
Also, dass diese Berichterstattung gewisse Auswirkungen darauf hat, das mag sein, aber nicht diese Brisanz oder nicht diese, ja, wie soll ich sagen, er gibt dem ja ein sehr großes Gewicht in seinem Statement, dieser Berichterstattung. Und das glaube ich persönlich nicht. Gewisse Auswirkungen wird es sicherlich geben.
Vor allem. Klar. Vor allem böse Zungen würden dann auch sagen, gerade mit der negativen Berichterstattung über die AirTags von Apple hätten vielleicht Wettbewerbsprodukte den Vorteil, dass sie vielleicht oder dass jemand eher dazu greift, weil sie davon entweder ausgehen, die haben die Probleme nicht, können nicht zweckentfremdet werden, ja, etc. Das wäre so die andere Argumentation, ja.
Und man muss ja auch immer noch dazu sagen, dass es zwar in den Staaten, glaube ich, eine größere Berichterstattung darüber gibt, in den Massenmedien. Bei uns in Deutschland habe ich in den Massenmedien eine Berichterstattung diesbezüglich noch nicht gesehen. Da muss man schon in den Tech-Bereich reingehen.
Wurde in den Nachrichten schon mal thematisiert, aber das war zu Beginn im Prinzip. Und nicht in dem Ummaß,
Umfang.
In dem Maße natürlich wie in den Staaten.
Okay, dann habe ich es nicht mitbekommen. Also ich habe das immer nur bei uns in den allgemeinen Medien gesehen, wie ganzen Mac-zentrischen Zeitschriften oder Online-Publikationen. Mhm. Aber in den breiten Massenmedien habe ich es bisher noch nicht gesehen. Aber gut, dann ist es mir bisher nicht über den Weg gelaufen. Das hat ja nichts zu sagen. Ja,
es ist auch wirklich nicht viel, was da. Das ist bei uns einfach kein Thema. Ich wüsste auch nicht, wie die sich hier generell verkaufen, ja.
Keine Ahnung. Also das Ding hat auf jeden Fall nicht so eine Traktion im Markt wie zum Beispiel ein iPhone. Also ich kann
AirPods.
Ja, also es ist nicht so weit verbreitet. Also ich kann jetzt meine Mutter fragen, was ist ein iPhone? Das weiß sie. Aber wenn ich sie frage, was ist ein AirTag? Nö, das weiß sie jetzt nicht. Also diese Verbreitung oder diese Begrifflichkeit oder die Zuordnung, was ist das für ein Produkt, das ist in der komplett breiten Masse nicht so bekannt, logischerweise, wie was ein iPhone ist. Ne? Also das ist halt so. AirTag ist halt kein massenbekanntes Produkt, muss man so sagen. Gut. Somit haben wir mal das AirTag-Thema auch mal wieder unterbekommen. Und wo wir gerade bei Mac Mini sind oder waren, besser gesagt, da gibt es nämlich auch ein interessantes Video von dem YouTuber Snazy Labs, auch bekannt als Quinn Nelson. Der hat sich mal zur Aufgabe gemacht, das Ganze ein wenig zu schrumpfen, frei nach dem Motto, Liebling, ich habe den Mac Mini geschrumpft. Der hat das Ding komplett auseinandergenommen und hat das in ein kleines 3D gedrucktes Gehäuse gebaut, um es mal auf den Punkt zu bringen. Er hat das Ganze um 78% geschrumpft. Und dieses Bastelprojekt zeigt eigentlich das, was wir schon seit langem wissen. Der Mac Mini in der M1-Version hat viel umbaute Luft. Also die haben quasi ja, wie wir auch alle sehen, das Standardgehäuse genommen und haben da den M1 reingeschoben. Und da hatte sich Apple ja auch recht einfach gemacht, muss man dazu sagen. Aber das hatte wahrscheinlich auch andere Gründe, warum das so stattgefunden ist oder so stattgefunden hat, das Ganze. Es hat jetzt nichts in erster Linie damit zu tun, dass Apple das auch kleiner machen konnte, sondern es hat auch, ich denke, business-technische Gründe da, wo die Geräte bisher auch eingesetzt werden und eingesetzt worden sind. Das vermute ich jetzt mal, dass das der erste Gedankengang von Apple war. Weil Snazy Labs schmeißt ja auch so ein bisschen Apple vor oder wirft ja auch so ein bisschen Apple vor, dass sie so ein bisschen ambitionslos sind und da ein Produkt rausgebracht haben, was man hätte viel besser gestalten können. Ja, kann man drüber diskutieren.
Sorry, aber ja, da kann man kräftig drüber diskutieren. Ja. Klar ist das Innenleben oder könnte man das noch optimieren, beziehungsweise halt die Größe anpassen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben auch schon gesagt, von der Hardware her an sich, wenn du das Layout der Platine änderst, das optimierst, eventuell stackst, kannst du auch hingehen und könntest das in ein Gehäuse von einem Apple TV reinbauen, ja. Aber will man das auch oder will Apple das auch? Und vor allem hast du ja wirklich ein sehr schönes Design mit dem aktuellen Mac Mini. Und die Frage ist ja, wo willst du da auch hingehen? Beziehungsweise welchen Raum für Kühlung willst du dir in dem Format noch offen halten?
Eben, das ist korrekt. Also es gibt ja auch andere Dinge, die ich ehrlicherweise da als Nachteil sehe, wenn die Produkte zu klein werden. Stell dir mal vor, du hättest den Mac Mini M1 auf der Größe von einem Apple TV. Du müsstest erstens mal ein paar Anschlüsse unterbekommen und wenn du so ein kleines Grundgerät hast, was dann ja auch logischerweise sehr wenig wiegen würde und da ganz viele Kabel dran hast, dann gehen irgendwann deine Kabel auf dem Schreibtisch mit dem Gerät spazieren sozusagen. Dann hast du keine Standfestigkeit mehr, dass du es stabil auf dem Schreibtisch stellen kannst. Mhm. Also du musst auch eine gewisse Standfestigkeit des Gerätes haben, wenn ich einen Desktop-Rechner einsetze und den auf dem Schreibtisch positionieren möchte. Das ist zum Beispiel ein Grund, den ich da sehe.
Ja.
Und wenn dann irgendwann ein Gerät rauskommen sollte, was extrem wenig Anschlüsse hat, dann fängt die Meckerei auch wieder an. Ja, keine Anschlüsse etc. Also es ist ein schwieriger Weg. Und sicherlich hätte man ihn kleiner machen können, aber es spricht auch eine Menge dafür, einfach diesen etablierten und bewährten Formfaktor beizubehalten. Den gibt es mittlerweile in dieser Version schon über zehn Jahre, diesen Formfaktor. Und der ist immer noch klassisch bewährt, sagen wir so. Nur weil was alt ist, muss es nicht unbedingt schlecht sein. Gut, aber lass uns doch mal kurz auf den umgebauten Mac Mini zurückkommen. Er hat dann also, wie gesagt, ein Kunststoffgehäuse ausgedruckt aus dem 3D-Drucker und hat das alles zusammengeschrumpft. Es gibt auch eine Bauanleitung und auch ein Video dazu, wie er das gemacht hat. Man kann es also auch, wer lustig ist und handwerklich begabt ist, kann es auch nachbauen, das Ganze. Und das andere, was ich so interessant finde, er hat ein 65 Watt Surface 2 Netzteil genommen, hat ein altes MagSafe 2 Kabel genommen und hat das Ganze auch noch MagSafe fähig gemacht, was ich als Spielerei empfinde, was in meinen Augen auch keinen Sinn ergibt in einem stationären Rechner, aber da kann man auch drüber diskutieren. Und statt einem 150 Watt Netzteil, was Apple verbaut, ist er der Meinung, dass auch, wie gesagt, dieses 65 Watt Netzteil ausreicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Apple ohne Grund da ein so hochdimensioniertes Netzteil einbaut. Das wird schon gut bemessen sein von Apple. Und man muss ja auch ein bisschen Headroom nach oben haben. Und ob das jetzt wirklich in allen Belastungssituationen ausreicht, dieses 65 Watt Netzteil, das entzieht sich meiner Kenntnis und das kann ich nicht bewerten. Setze ich persönlich dennoch aber ein großes Fragezeichen dahinter.
Ja.
Weil wenn es ohne Probleme möglich wäre, hätte das Apple bestimmt getan, auch aufgrund dessen ein stromsparendes Produkt rauszubringen und auch um Geld einzusparen.
Ja, genau, weil über die Menge dann die paar Cent nochmal gerechnet, ja, macht auch ein bisschen was, ja.
Ja. Hm. Gut.
So. Kommen wir mal von der Hardware nochmal kurz weg. So ein kleines Zwischenthema. Und zwar gab es jetzt gerade bei einem Interview mit Instagram nochmal eine Info zur iPad-App. Ganz offiziell, oder in der Vergangenheit hat man ja immer mal gesagt, wir haben nicht genug Leute, ja, um die iPad-App jetzt noch nebenher zu machen. Und jetzt ist die Aussage, dass die Nachfrage so gering wäre, dass es keine hohe Priorität hat, eine iPad-App zu entwickeln. Wäre die Nachfrage höher, würde man das Thema vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen anders angehen, aber die Nachfrage wäre so gering, dass man da aktuell keine Veranlassung sieht, da eine iPad-App anzubieten.
Mhm.
Kann man machen. Ich glaube nach wie vor, dass die Nachfrage schon da ist. Aber Instagram kann es natürlich auch aufgrund der Daten, die sie sammelt, besser beurteilen. Beziehungsweise Meta kann es besser beurteilen als ich jetzt. Aber was man so gerade aus dem Umfeld auch hört, ist immer wieder mal die Frage, warum es keine iPad abgibt. Was ich nach wie vor nicht unbedingt so nachvollziehen kann, aber es ist, wie es ist.
Ich kann viele Dinge nicht hundertprozentig nachvollziehen, was Instagram macht. Zum Beispiel auch, dass man keine direkten...
Was Meta macht.
Ja, oder was Meta macht letztendlich, genau. Dass man zum Beispiel auch keine direkten Links in in Bilder, in Bildbeschreibungen reinsetzen kann. Das ist auch, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Das erschwert doch so viele Dinge. Ja, das wird sicherlich einen Grund geben, warum Instagram oder warum Meta das nicht machen möchte. Die haben da sicherlich Beweggründe für. Aber gut finde ich das nicht.
Nee, vor allem das macht es dir ja auch, gerade wenn man das professionell nutzt, schwierig, weil die einzige Möglichkeit, einen Link einzubauen, ist ja übers Profil.
Genau.
Und das liest man ja auch oft, ja, dass man halt übers Profil und den Link dann halt mehr oder zum YouTube-Video kommt oder so. Also ich kann mir da schon 2-3 Gründe vorstellen, warum es Instagram nicht macht. Aber dass man noch nicht mal auf eigenen Instagram-Content verlinken kann, innerhalb der Beschreibung, das ist ja auch schon mal so ein Ding.
Ja, genau.
Also zumindest mal das sollten sie möglich machen. Und wenn du halt auf ein Reel, nee, wie heißt das Video? Bei
Real, ja.
Ja. Also selbst da solltest du in einem Beitrag zumindest mal auf einen Reel, ja, oder auf ein, ach, wie heißt denn das alles bei Instagram? Ich weiß es gar nicht. Ich öffne gerade mal die App. Auf eine Story, genau, oder ein Reel halt einfach verlinken kannst. Das wäre doch auch schon mal ganz nett. Immer noch nicht optimal, weil man will ja auch vielleicht mal auf Twitch oder auf YouTube verlinken. Oder vielleicht auch auf einen, ja, dass man nicht unbedingt auf einen Kooperationspartner, der nichts, an dem Meta nichts verdient oder so, okay, das kann ich mir noch vorstellen. Aber dass man, wie gesagt, noch nicht mal auf Twitch oder auf seinen YouTube direkt verlinken kann, das ist halt schon.
Ja, oder zumindest auf Inhalte, die sich innerhalb des Meta-Konzerns bewegen. Facebook, Instagram, das wäre doch auch sinnvoll, dass man innerhalb des Konzerns bleibt. Also selbst das funktioniert ja nicht. Wie du es eben sagtest, genau.
Oder zumindest mal innerhalb von Instagram sollte ich auf Instagram Inhalte verlinken können.
Genau.
Also wie gesagt, ich mache einen Fotopost und dann hier, ich bin ich habe hier ein neues Reel oder so, da verlinken oder hier, guck dir meine letzte Story an oder so, ja.
Das kannst du ja in den Stories, kannst du das ja machen, da kannst du ja auf deine Bilder hinweisen und kannst auch andere Leute taggen.
Ja, aber aus dem Bild raus in die Story geht's ja nicht.
Nee, aus dem Bild kannst du nur wieder Personen taggen, dass du dann auf das Profil der Person kommst oder der Kooperationspartner kommst, das funktioniert auch, aber das war's dann auch. Mhm. Ja, das ist ziemlich bescheiden. Aber okay, vielleicht wird sich das in Zukunft ja ändern. Schauen wir mal. Also eine iPad-App hätte ich auch gerne, besonders um Inhalte zu konsumieren, ist es natürlich angenehmer, das auf einem ordentlichen, großen Bildschirm zu haben. Ne?
Wobei, ich muss auch sagen, bei mir hat sich das Nutzungsverhalten mit Instagram ein bisschen in Richtung Reel verschoben.
Mhm.
Also wenn ich Instagram aufmache, klar scroll ich mal kurz durch die Bilder durch, aber ich schau meistens doch mal auf den Reel-Button und hänge da meistens oder bleib da meistens auch ein bisschen länger hängen. Also länger jetzt, mein Gott, jetzt keine Stunden. Aber ja, das ist halt so, das hat sich bei mir so ein bisschen geändert. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Was allerdings auch wieder so ein allgemeiner Trend ist, ich denke, die Zeiten oder die das Verhalten der Instagram-Nutzer an sich ist halt hat sich zugunsten dieser Reels oder des Videocontents ein bisschen verschoben. Man sieht es ja auch gerade bei TikTok, hat er auch angekündigt, die Videozeiten, glaube ich, jetzt auf 10 Minuten zu erhöhen.
Ja.
Die wollen da ja ein bisschen mehr, ja, Longform ist jetzt das Falsche, aber wenn man mal guckt, wo sie herkommen, ja, von den, was waren es, 60 Sekunden zu 3 Minuten, zu jetzt 10 Minuten, das ist natürlich eine Entwicklung, da kannst du sagen, da fangen sie schon an, YouTube-Konkurrenz zu machen.
Das hatten sie aber ja vor mit IGTV, das haben sie aber wieder eingestellt, also IGTV findet ja so nicht mehr statt. Ne?
Instagram meinst du jetzt?
Ja, Instagram wollte ja YouTube Konkurrenz machen mit IGTV.
Ja, nee, ich hatte ja gerade jetzt von TikTok, weil gerade.
Ah, TikTok, okay, guckt, jetzt bin ich ganz. Ja, okay, TikTok, Entschuldigung.
TikTok ist jetzt gerade bei das Limit auf 10 Minuten sind es, glaube ich, hochzusetzen.
Mhm.
Und bewegen sich da ja eigentlich, deswegen hatte ich gesagt, Longform ist eigentlich der falsche Ausdruck. Aber wenn man mal guckt, bei welcher Länge sich aktuell so YouTube-Content ansiedelt, und man sagt ja auch so, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne bei den YouTube-Videos endet irgendwo bei 10 Minuten. Kann man schon sagen, dass TikTok da jetzt so ein bisschen in dieser Ecke halt wildert, ja.
Mhm.
Und ja, generell, ja, nicht ohne Grund, hast du die Reels bei Instagram jetzt mittlerweile. Es gibt die Shorts bei YouTube. Das ist halt so, ja, das Ding, in was ich diese Video oder ja, Szene da einfach bewegt. Ja.
Mhm. Ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht bei Instagram.
Ja, ist auch für das nächste Thema eine gute Frage.
10 Jahre Lightning Port oder besser gesagt, zum Ende des Jahres wird es 10 Jahre, dass es diesen Port gibt.
Ja.
Das ist eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit, vor allem wenn man mal guckt, vorgestellt wurde es ja mit dem iPhone 5.
Mhm.
Wurde ja dann auch damals von Phil Schiller der Lightning Port vorgestellt. Da wurde ja dann auch gesagt, das ist ein Technik für die nächste Dekade, also für die nächsten 10 Jahre. Jetzt kommen wir langsam ans Ende der 10 Jahre. Jetzt ist ja die Frage, was kommt als nächstes? Oder wird uns Lightning noch erhalten bleiben? Wird es USB-C geben? Wobei ich ja nicht unbedingt davon ausgehe, dass das iPhone auf USB-C geht,
ja.
Weil sich die Gerüchte ja nach wie vor hartnäckig halten, dass Apple ganz weg will von dem Anschluss.
Ja.
Und dann denke ich nicht, dass wir für eine Übergangszeit einen USB-C-Anschluss sehen werden.
Da gebe ich dir recht, weil wenn Apple das wollte, dass sie auch das iPhone mit USB-C-Port versehen, hätten sie es schon längst tun können, weil man sieht es ja, die iPads sind ja letztendlich auch fast alle auf USB-C-Basis. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch nur eine Frage der Zeit ist, dass jetzt alles auf USB-C im iPad-Bereich umgestellt wird. Und das einzige oder die einzige Produktkategorie, die immer noch an diesen alten Port festhält, ist halt die iPhone-Kategorie oder die iPhone-Produktreihe. Und das ist auch kein adäquater Port mehr, was auch die Datenübertragungen anbelangt. Also die Geschwindigkeiten sind halt extrem, extrem langsam. Datenübertragung im Bereich von USB 2.0 oder besser gesagt, es ist eine USB 2.0 Datenübertragung, die da stattfindet, also geschwindigkeitstechnisch. Und das ist bei den heutigen Videoaufnahmen, die man da erstellen kann, mit den aktuellsten Geräten etwas lächerlich, sagen wir es mal so. Hm. Ja. Und es macht auch wenig Spaß, riesengroße Videos, selbstgedrehte Videos per AirDrop zu übertragen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so angenehm. Ja. Und ich gehe
dabei. Wo hast du denn da einen Featurefilm, ja? Oder von der Länge her, was wie ein Featurefilm, was du über AirDrop übertragen willst. Und das, was du in der Regel unterwegs filmst, fotografierst und per AirDrop schicken willst, meiner Erfahrung nach geht super quick, ja.
Ja, obwohl es gibt halt auch ganz viele YouTuber, die einfach das iPhone als B-Roll Objekt oder nicht ja, okay, Objekt.
Da noch mal, ja, klar, in dem Umfeld noch mal eine ganz andere Sache. Wenn du es da nutzt, fallen auch andere Datenmengen.
Ja.
Als jetzt, wie gesagt, wie ich es jetzt angesprochen habe. Hm. Da klar. Aber da muss man auch mal gucken, wie sich die Technik bis zum Wegfall dann einfach entwickelt, ja. Du hast ja auch momentan noch das Problem, in Anführungszeichen, dass ja MagSafe am iPhone auch nicht unbedingt die Geschwindigkeiten bietet, wie man es gerne hätte.
Maximal 15 Watt genau. Läuft ladetechnisch darüber und das war es dann auch. Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass dieser MagSafe-Port in den nächsten Jahren so aufgebohrt wird, dass dadurch, durch diesen MagSafe-Port, der Lightning-Port komplett ersetzt wird.
Mhm. Und ja, dann könnte auch, ich höre schon den einen oder anderen Hörer, der gerade hier sagt, hier, aber die EU will doch dieses Jahr noch Gesetzgebung verabschieden, dass in mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets ein einheitlicher Stecker zum Laden halt verbaut werden soll, was ja, wo sich ja USB-C im Prinzip etabliert hat jetzt. Also müsste Apple ja dann auch umstellen auf USB-C im iPhone. Da sage ich dann auch nur, das iPhone bietet Wireless Charging und Geräte, die Wireless Charging anbieten, brauchen keinen Port, ja, also auch kein USB-C, laut der Gesetzgebung, wie sie aktuell geplant ist.
Richtig.
Also könnte Apple die Übergangszeit weiterhin Lightning verbauen, bis sie soweit sind mit MagSafe, ihrer Meinung nach, und könnten dann auf den Port ganz verzichten.
Korrekt. Wie gesagt, es ist ja nicht nur MagSafe-kompatibel, sondern es ist ja auch zusätzlich QI-kompatibel, das iPhone. Ja. Von daher ja, ist ja alles locker, ist ja alles toll.
Wireless Charging, wie es ja im Prinzip genannt wird. Ja. Wie gesagt, wenn das im Gerät drin ist, brauchst du keinen extra Anschluss, um bei USB-C zum Beispiel laden zu können. Oder per Netzteil laden zu können und damit halt USB-C. Ja, das wird ja wahrscheinlich das sein, worauf es hinausläuft. Sondern du könntest dann sagen, wir haben, wie gesagt, Wireless Charging drin, brauchen gar keinen Port, lassen den weg. Also wärst du gar nicht gezwungen, USB-C überhaupt ins iPhone reinzumachen. Inwieweit einem das natürlich dann recht ist, ist eine ganz andere Frage. Nur sage ich dann auch, wenn die Ladegeschwindigkeit passt und ich sonst keinen Zwang habe, überhaupt ein Kabel anschließen zu müssen, und für mich wird es immer weniger. Ich habe jetzt die letzten Jahre das iPhone kein einziges Mal am Rechner angeschlossen. Von daher brauche ich da schon kein Kabel. Ich nutze momentan halt noch Lightning Earpods. Aber bin da auch im Überlegen, sollte die irgendwie defekt sein, werde ich auf AirPods umsteigen. Dann hat sich das auch wieder erledigt. Du hast jetzt momentan sowieso viele, die mit mit Bluetooth-Kopfhörern rumlaufen. Die brauchen auch kein Kabel unbedingt. Von daher kann man sich, glaube ich, da langsam wirklich mit der Idee beschäftigen, dass der, sagen wir mal, in den nächsten 2 Jahren oder so wegfällt. 3 vielleicht, je nachdem. Ich weiß nicht, wie da gerade die Gesetzgebung sich das vorstellt. Aber sagen wir mal 2 Jahre, in 2 Jahren könnte es soweit sein.
Ja. Und dann wird dieser MagSafe-Standard auf einem ganz anderen Performance-Level sein. Und wahrscheinlich, das wird sich dann erledigt haben, das Ganze. Davon ist auszugehen. Also ich, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Situation, die wir im Moment haben, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir USB-C im iPhone sehen. Das wäre jetzt echt verwunderlich, wenn das kommen sollte. Gut. Dann würde ich sagen, habe noch ein Gadget im Angebot.
Immer her damit.
Immer her damit. Lass uns doch mal wieder über Bluetooth-Lautsprecher reden. Haben wir lange nicht gemacht. Man könnte ja durchaus sagen, dass sich das Thema Bluetooth-Lautsprecher bei uns durch unsere kompletten 10 Jahre schleicht sozusagen. Ich denke, wir haben kein Jahr oder keinen Monat, wo wir nicht über einen Bluetooth-Lautsprecher gesprochen haben. Und es gibt ja gewisse Marken, die sich bei uns regelmäßig wiederholen. Ich denke, wir haben uns zu 90% durch das JBL-Portfolio durchgearbeitet. Also da haben wir so ziemlich alles durch. Und das ermöglicht natürlich auch sehr viele Lautsprecher gegeneinander testen zu können. Dadurch, dass sich die Geräte ja immer noch bei mir befinden, kann ich auch immer sehr viel gegentesten. Und das ermöglicht mir auch immer so ein großes Spektrum, was sich so am Markt befindet, oder für mich persönlich auch ein Leistungsspektrum abbilden zu können, was da draußen so los ist. Und ein Hersteller, den wir bis jetzt nur einmal getestet haben, und das war auch noch nicht mal ein Bluetooth-Lautsprecher. Das war vor 9 Jahren. Das war der erste Airplay-Lautsprecher, den wir hier ausgiebig besprochen haben. Da hieß das Projekt noch gar nicht Geekcafé, logischerweise. Treue Hörer werden es wissen. Da haben wir noch unter dem Namen Apfelklatsch produziert. Da haben wir den Löwe Airspeaker besprochen. Das war auch das erste Airplay-fähige Produkt, was Löwe rausgebracht hat. Ich glaube, danach gab es dann auch keine weiteren Airplay-fähigen Produkte. Das war so ein High-End-Lautsprecher, also der Korpus von dem Lautsprecher, der war aus einem massiven Aluminiumblock herausgefräst. Also da zeigten mal wieder CNC-Maschinen, was sie so können sozusagen. Also es ist ein sehr hochwertiger Lautsprecher gewesen. Und der ist mir noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und diese positive Erinnerung, die habe ich nach wie vor, wenn ich den Namen Löwe höre. Und jetzt hat die Löwe eine neue Lifestyle-Marke ins Leben gerufen, die sich Wie bei Löwe nennt. Also WE bei Löwe, Wie bei Löwe. Das ist also ja eine Untermarke von dem Löwe Hauptbranding sozusagen oder von der Hauptmarke. Und wie gesagt, ist eine Lifestyle-Marke. Und mit der Lifestyle-Marke möchten sie, denke ich, in erster Linie auch ein jüngeres Publikum ansprechen und so ein bisschen von den klassischen High-End-Produkten eine Nebenmarke aufbauen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass es hier keine hochwertigen Produkte sind. Nach wie vor ist auch diese Lifestyle-Marke qualitativ im hochwertigen Bereich unterwegs. Nur sie möchten damit, wie gesagt, eine andere Zielgruppe adressieren oder sich vielleicht sogar auch eine neue Zielgruppe eröffnen. Das versuchen sie jetzt mit einer neuen Bluetooth-Lautsprecher-Serie. Und ich habe jetzt aus dieser Serie den Wie hier 2 mir angeschaut. Es gibt auch, wie gesagt, den 1er, der ist etwas kleiner dimensioniert und ich habe mir das größere Produkt angeschaut. Und wenn man erstmal sich das Verpackungsdesign anschaut, dann kann man erstmal feststellen, dass die komplette Verpackung oder sagen wir mal fast die komplette Verpackung komplett kunststofffrei ist. Sowohl die innere Gestaltung der Verpackung als auch nochmal, wie der Lautsprecher innen drin eingeschlagen ist. Es ist alles fast kunststofffrei. Es sind nur 2 kleine Sachen, wo sie dann doch ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Es gibt auf der Verpackung so 2 kleine Siegel. Und die Siegel sind nicht aus Papier. Man hätte nach meiner Meinung auch diese Siegel aus Papier machen können. Das sind 2 kleine Kunststoffsiegel, die quasi die Verpackung so kennzeichnen, dass es sich um ein original verpacktes Gerät handelt. Und ich denke, es hätte auch eine Papieraufkleberlösung gegeben und man hätte wirklich dann zu 100% die Verpackung kunststofffrei gestalten können und nicht nur zu 99,5%. Das ist jetzt aber Jammern auf hohem Niveau. Ist mir halt nur bei der Berichterstattung von unseren Kollegen aufgefallen, dass sie jetzt 100% kunststofffrei schreiben, obwohl diese zwei kleinen Siegel nicht aus Papier sind, sondern aus Kunststoff. So genau so ein kleiner Korinthenkacker bin ich dann doch. Gut, sprechen wir über das eigentliche Produkt. Was fällt uns als erstes auf, wenn wir das Produkt auspacken? Das ist, dass wir oder das Löwe auf ein bewährtes, etabliertes Produktdesign zurückgegriffen hat, was durchaus in der Bluetooth-Lautsprecher Umgebung zu Hause ist. Es ist ein rundes 360-Grad-Design. Ich muss fairerweise dazu sagen, wenn ich das Ding so aus 3-4 Metern Entfernung sehe, denke ich als erstes an die Firma Ultimate Ears, die nach meiner Meinung das runde 360-Grad-Design im Markt als erste Firma etabliert hat. Und da kommt auch so mein erster Kritikpunkt. Ich kann verstehen, dass man auf ein bewährtes Lautsprecherdesign zurückgreift. Diese 360 Grad gibt es ja nicht ohne Grund, weil das natürlich auch eine gewisse und bessere Akustik darstellen kann, wenn man so ein rundes Design hat. Aber ich hätte mir da etwas mehr Ambitionen von Löwe gewünscht und nicht nur eine Orientierung an einem vorhandenen marktüblichen Produktdesign. Das ist aber auch ein ganz subjektives Empfinden. Und ich kann auch verstehen, dass Löwe vielleicht da nicht so viel Risiken eingehen wollte, sondern ein etabliertes Design adaptieren wollte, was schon am Markt existiert. Da gibt es viele Dinge, die dafür sprechen. Es gibt aber auch viele Dinge, die dagegen sprechen. Also man ist ja so ein bisschen den sicheren Weg gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass die Qualität nicht hochwertig ist. Die Verarbeitungsqualität ist auf einem absolut hohen Level. Das muss man vorweg schicken. Also die Verarbeitung ist absolut top, keine Frage. Bloß ich hätte mir etwas Mut gewünscht, da vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen als ein klassisches, rundes, etabliertes Design. Ja. Anzumerken ist noch, dass Löwe betont, dass beide Lautsprecher, sowohl der Einser als auch der Zweier, ein selbstentwickeltes Produkt ist und sie nicht auf etablierte OEM-Produktdesigns zurückgegriffen haben. Also sie haben sich da schon wirklich viel Arbeit gemacht und das Gerät komplett selbst entwickelt und sich da nicht auf OEM-Produkte zugekauft haben. Das muss man halt auch dem Ganzen positiv anmerken. Kommen wir zu den restlichen technischen Daten von dem Gerät. Wir haben eine 60 Watt Gesamtleistung. Wir haben einen 4000 mAh Akku verbaut. Das Ding ist IPX6 zertifiziert, also Spritzwasser geschützt. Wir haben USB-C als Ladeport. Das ist auch gut so. Ich hatte schon Bedenken, dass sie da nicht auf den aktuellsten Standard gehen, aber wie gesagt, USB-C als Ladeport verbaut. Das Ding hat ein Gesamtgewicht von 2 Kilo. Wir haben auch eine Möglichkeit, einen Tragegurt zu befestigen. Der ist auch im Lieferumfang enthalten. Die Befestigungsösen sind sehr massiv und auch sehr gut im Gehäuse verbaut und stehen auch nicht heraus. Das ist auch sehr schön im Design mit homogen eingeflossen, das Ganze. Wir haben eine Höhe von 29 Zentimeter. Akkulaufzeit laut Angaben von Löwe beträgt 17 Stunden. Da bin ich nicht ganz hingekommen. Ich bin ja so zwischen 15 im schlechtesten Fall gekommen und 16 im besten Fall. Die 17 Stunden habe ich in meinem Testszenario so nicht erreicht. Es kommt auch immer darauf an, in welcher Lautstärke man den Lautsprecher betreibt. Das muss man logischerweise und fairerweise auch dazu sagen. Ja, jetzt fragen sich viele, womit ist das Ding denn vergleichbar? Und dadurch, wie ich am Anfang schon sagte, da ich hier so ein paar Referenzlautsprecher stehen habe von marktbegleitenden Herstellern, konnte ich das Ding natürlich auch mit Geräten in der gleichen Preisklasse vergleichen. Und ich würde sagen, man bewegt sich hier akustisch im Bereich vom JBL Extreme 2 und JBL Extreme 3. Das Zweiergerät existiert noch im Markt, das ist noch im Channel vorhanden, wird aber nicht mehr produziert. Das Dreier ist das aktuelle Gerät. Die Tonqualität vom Dreier erreicht es in meinen Augen nicht ganz. Aber wie gesagt, es bewegt sich zwischen 2 und 3 und das ist doch durchaus eine sehr solide Leistung. Wir haben ja einen sehr ausgewogenen Klang und im Bassbereich ist man vielleicht etwas zaghaft rangegangen. Da hätte ich mir etwas mehr gewünscht, aber ich denke, wenn ich das jetzt mit dem JBL vergleiche, ist auch JBL gerade im Bassbereich immer so eine Referenz, die sich im oberen Bereich befindet. Und deswegen kommt es mir wahrscheinlich nur so vor, dass hier basstechnisch etwas mehr drin sein könnte. Und wie gesagt, ich kann ja nicht auf ein akustisches Messszenario zurückgreifen. Ich kann es halt nur nach meinem subjektiven Testempfinden oder das, was ich empfinde, wenn ich jetzt die Lautsprecher vergleiche, darauf kann ich es nur zurückführen. Und ich kann halt nur auf meinen Fuhrpark von vorhandenen Bluetooth-Lautsprechern zurückgreifen, wenn ich diesen Lautsprecher in Kontext mit anderen setze. Das ist halt das, was ich testen kann. So. Kommen wir zum Fazit von dem Ganzen. Ich würde sagen, das Ding hat eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität und die Anmutung ist in einem absolut hochwertigen Bereich unterwegs. Also die Produktanmutung ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Wir haben einen Pluspunkt für die 99,5%ig kunststofffreie Verpackung. Absolut in Ordnung, absolut toll. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch nach meiner Meinung in Ordnung, weil das Produkt kostet derzeit 169 Euro und entspricht auch das, was man bekommt. Also ist alles im grünen Bereich. Wo wir gerade bei der Farbgestaltung sind. Die Zweier-Version gibt es in 2 Farben. Ich habe ja die Coral Red-Version und es gibt eine blaue Version. Das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich finde die Farben jetzt ein bisschen ausgewaschen. Das sind so pastelltönige Farben. Aber das ist ja immer so eine absolut subjektive Empfindung. Ich hätte mir etwas mehr Druck in der Farbgestaltung gewünscht. Das ist so ein bisschen wischiwaschi. Aber das ist auch immer, wie ich es sagte, extrem subjektiv. Es gibt Leute, die mögen halt so ausgewaschene Farben. Ja. Trotzdem würde ich sagen, es ist eine Produktempfehlung, gerade da ich auch so ein bisschen emotional, ein bisschen ein Löwe aufgrund dessen, dass ich ja diesen ersten Airspeaker so geliebt habe, den ich vor 10 Jahren hier oder knapp 10 Jahren besprochen habe, gebe ich dem Ganzen doch eine solide 2. Und bei der 2 hänge ich ein kleines Minus dran, dass sie so ein bisschen fantasielos unterwegs sind, was die Produktdesignsprache angeht. Aber wie gesagt, das mögen viele anders sehen. Und das ist nur mein Blick auf das Design oder auf die Produktsprache oder die Designsprache des Produktes. Gut. Somit denke ich, habe ich das Ding doch ausführlich besprochen.
Tja. Und da muss ich nur sagen, mir gefallen die Farben eigentlich ganz gut.
Das ist, wie gesagt, ist eine Geschmackssache.
Ne? Also, ja, das ist definitiv Geschmackssache.
Ja. Ja.
Kann man sich da ein bisschen was Knalliges wünschen. Ich bin ja nach wie vor Freund von diesem einen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber wir hatten hier auch mal einen, der im Gespräch, da gab es eine Camouflage-Version von. Mhm. Bin ich ja auch immer ein Freund von. Aber da kann man ja notfalls selbst nochmal Hand anlegen.
Naja, okay, das würde ich jetzt nicht empfehlen, da jetzt mit der Sprühdose rüber zu gehen.
Ja, und da müsste ich müsste mir mal das Ganze, ja, irgendwo in einer Umzugskiste habe ich hier noch mein ganzes Zubehör von dem Bemalen der Warhammer-Figuren noch, unter anderem auch so eine kleine Airbrush-Pistole.
Mhm.
Das müsste man mal wieder rausholen, dann könnte man sich auch mit dem wieder beschäftigen, aber also nicht mit den Figuren bemalen, aber dann hätte man auch eine ganz gute Ausstattung, um jetzt zum Beispiel da selbst nochmal Hand anzulegen, um da eventuell nochmal ein kleines Muster auf so Gerätschaften zu bringen.
Mhm. Ja, ja.
Und klar. Du hättest dann natürlich gleichzeitig noch ein schönes Unikat, ja.
Das ist richtig. Ich meine, wir sind ja nicht bei Casey Neistat, der sich ja nicht scheute, mal ganz grob seine Sprühdose rauszuholen.
Ja, um mit Sandpapier an die Brille zu gehen und so ein Kram.
Ja, ja. Nein, aber ich sagte ja auch, die Farbauswahl von Löwe ist natürlich, wie gesagt, absolut ein subjektives Empfinden. Ja, ja. Und du sagst, du magst es halt. Mhm. Und ich sage, ich mag es jetzt nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass ich es jetzt abgrundtief hässlich finde. Nur ich mag so ausgewaschene Farben nicht. Das ist generell ein Problem. Du könntest mir auch das tollste, geilste MacBook hier hinstellen. Wenn das eine ausgewaschene Farbe hätte, so eine Pastellfarbe, würde es mir nicht gefallen. Ich mag Farben, wo ein bisschen Druck hinter ist.
Ne? Die iMac-Farben sind ja auch Geschmackssache. Ja.
Also die iMacs gefallen mir von hinten sehr gut, weil da sind die Farben kräftig. Aber von vorne sehen die in meinen Augen nicht so schön aus. Und ja, es ist halt eine Geschmacksfrage, ganz klar. Gut.
Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, und selbst wenn es nur eine Sonder- oder eine kleine Auflage wäre, dass sie die alten iMac-Farben mal wieder bringen würden.
Ja.
Ja. Also die ganz alten.
Ja. Die waren ja nicht so pastellig.
Nee. Mhm.
Aber alles kommt ja wieder, alles hat seine Zeit und alles wird wiederkommen. Und
ja, okay, wenn man natürlich farblich mehr Abwechslung haben will, braucht man ja entweder eine Apple Watch oder muss halt in iPhone-Cases investieren.
Ja.
Da wird ja auch regelmäßig mal durchgewechselt, ja.
Du, da bin ich ganz konservativ. Da nehme ich einfach einen Clear Case, also jetzt nicht von Apple, sondern von irgendjemanden, den ich gerade mal so durchteste und gucke mir dann die Originalfarbe an. Fertig.
Ja, wobei da muss man auch aufpassen, es gibt sehr günstige Clear Cases, gerade auch mit dem Blau ein bisschen Probleme haben. Die haben so einen leichten Gelbstich dann. Ja. Da muss man halt aufpassen.
Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja, stimmt. Mhm. Also ganz günstig nicht. Es gibt eine Marke.
Ja, was Vernünftiges halt. Ja.
Es gibt eine Marke, die setzt sich seit Jahren ein, in Anführungsstrichen, und die sind sehr, sehr robust und auch die Kratzer, die sind minimal, die da entstehen. Gut, aber das ist jetzt auch nicht unser Thema, über Clear Cases derzeit zu sprechen. Also, wie gesagt.
Können wir das nächste Mal machen.
Können wir das nächste Mal machen, ja. Also es ist ein sehr, sehr schöner und solider Lautsprecher und die Dinge, die ich vielleicht zu kritisieren oder die ich zu kritisieren hatte, sind, wie gesagt, auch mein subjektives Empfinden. Und es ist ja immer so, kein Tester dieser Welt kann wirklich hundertprozentig objektiv sein, weil auch gerade wenn es über Design geht und über Farben geht, dann ist es immer das persönliche Empfinden des Testers, ganz klar.
Mhm. Ja. Ja.
Gut. Okay. Das zum heutigen Gadget. Ja, hättest du noch Themen auf der Bettpfanne?
Nee.
Okay.
Ich habe gerade mal eben so auf den Aufnahmetimer geguckt und habe eben schon überlegt, what? Und dann ist mir eingefallen, okay, ich habe nicht zwischendrin auf Stopp gedrückt. Also da ist das Ganze, was wir noch gelabert haben, mit drin, bevor wir eigentlich offiziell angefangen haben mit der Aufnahme.
Okay. Okay, ja.
What? Fast 3 Stunden?
Wir haben ja heute auch etwas länger über das Gadget gesprochen, was wir eigentlich immer tun oder was ich eigentlich immer tue, wenn ich über ein Gadget spreche. Mm. Das ist so.
Ja, ist auch gut so.
Jo. Okay. Dann würde ich sagen, es bleibt weiterhin spannend. Wir freuen uns auf den 8. März. Ich freue mich auf diese Keynote wirklich mehr als auf jede Apple iPhone Keynote, weil iPhones sind so...
Ja. Die könnte echt Schmerzen bereiten.
Die am 8. Die März.
Also wenn wirklich, wie gesagt, da ein Mac Mini Update kommt, ein Mac Mini Pro oder so, Mac Pro Mini oder so, und Apple mir einen wirklich sehr, sehr guten Grund geben kann, warum ich diese Kiste eher brauche als ein Mac Mini, also wie wir ihn heute haben, dann könnte das sehr schmerzhaft werden.
Du,
also für mein Portemonnaie.
Ich bin da sehr pragmatisch. Solange das Ding oder wenn das Ding meinen Preisrahmen sprengt, dann ist Ende im Schacht und dann war's das.
Ja, okay, mein wird es auf jeden Fall sprengen. Das ist halt die Frage, bietet es mir auch entsprechend mehr Wert?
Also ich habe ja einen Preisrahmen, da kann ich ja offen drüber reden, der ist exakt 3000 Euro für einen neuen stationären Mac.
Für einen Mac Mini.
Naja, für einen Mac Mini mit ambitionierter Ausstattung. Für den Mac Mini, den wir jetzt haben, würde ich auch keine 3000 Euro ausgeben. Ne? Das ist klar.
Ja, und, ja, ich würde auch keine 3000 ausgeben, wahrscheinlich für einen etwas aufgebohrten Mini. Das, ja. Ich sag ja, das muss in Relation zu dem, was wir heute haben.
Man darf sich nicht so, immer so an der Bezeichnung.
Also je mehr sich das in Mac Pro bewegt, umso weniger werde ich wahrscheinlich dann auch, oder wird man mich überzeugen können, dass ich die Kiste brauche.
Man darf sich nicht immer so
im Anschaffungswiderstand her
an dieser Bezeichnung Mac Mini festhalten. Wenn das Ding Mac Mini heißt und hat Mac Pro Ausstattung, ist es ja auch uninteressant. Verstehst du, wie ich das meine? Man darf sich nicht so an der Titulierung festhalten. Es kommt ja letztendlich darauf an, was Apple dort reinsteckt in die Kiste.
Ja, was es kann, ja. Wenn es natürlich schon wieder Overkill ist, wie so ein voll ausgestattetes MacBook Pro 16 Zoll, ja, dann ja, hat sich das eh erledigt, ja. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen einfach abwarten, was es sein wird. Und dann wird sich das da schon irgendwie herausstellen, ob oder ob nicht.
Genau. Und wenn das Ding 3.100 Euro kostet, dann werde ich wahrscheinlich auch mitmachen, aber wenn es dann weiter den Rahmen sprengt, dann ist vorbei.
Ja, deswegen, wie gesagt, ich habe ja mein Budget auch für einen Mac Mini.
Ja.
Und je nachdem, wie gesagt, was der halt mehr kann und wie die Relation oder was der Mehrpreis ist, wäre ich ja auch bereit. Gerade wenn man sich die Nutzungsdauer mal überlegt, ja, und den Einsatzzweck jetzt nicht, aber wenn man sich mal die Nutzungsdauer überlegt, kann man, wie sagst du immer, da kann man sich das schön rechnen.
Na guck mal, ich habe meinen Rechner, also meinen Desktop-Rechner seit 2013 und der ist bis jetzt durchgelaufen, toi toi toi. Ich habe nur einmal das Gerät aufgerüstet, was den bezüglich des Arbeitsspeichers, und ansonsten habe ich nichts am Rechner gemacht.
Ja, muss man gucken. Ich habe ja einen 2010er Mac Mini hier stehen. Mhm. Klar, da habe ich mal Speicher auf Übermax sogar, also was er halt inoffiziell unterstützt, ausgebaut. Ich habe eine SSD rein.
Ja, also ich habe nur den Arbeitsspeicher auf die maximale Größe erweitert und das war's. Und das habe ich natürlich auch mit Third-Party-Arbeitsspeicher gemacht. Das Ding hat 64 GB RAM, das ist die Maximalkonfiguration, das war's. So. Und ich bin performance-technisch mit dem Gerät vollkommen zufrieden, nur ich möchte gerne größere, höher auflösendere Displays betreiben. Und es wäre natürlich schön, wenn man Thunderbolt 4 Produkte anschließen kann und nicht, wie es hier noch ist, Thunderbolt 2, weil die Zeiten sind.
Ich habe ja
noch eins. Ja. Thunderbolt 2, die Zeiten sind lange vorbei.
Und hochauflösende Displays kannst du ja auch haken an dem, alle standardmäßig an dem Ding, ja.
Ja. Gut, und deswegen bin ich so gespannt auf ein neues Zwischengerät von Apple. Okay. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon wieder quasi zum Anfang der Sendung zurückgekommen, was wir gar nicht wollten. Genau, aber
der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich. Aber das zeigt ja auch, wie sehr uns das Thema beschäftigt. Also zumindest mich bewegt das Thema sehr, sehr. Es ist halt so. Okay. Es ist ja nicht mehr lange hin. Am 8. wissen wir mehr. Das haben wir heute schon dreimal gesagt, aber vielleicht je öfter wir es sagen,
ein viertes Mal wiederholen.
Je öfter wir es sagen, je besser fällt es aus.
Genau. Wir müssen es einfach oft genug sagen, dann wird es Realität.
Ja, okay. Vielleicht sollte ich dann jeden Tag sagen, Tim Cook schickt mir ein Mac Pro in der Vollausstattung und dann wird das irgendwann Realität. Ja,
da, hätte ich ein anderes Mantra als das jetzt.
Ja, okay. Wir müssen doch Apple-zentrisch bleiben.
Ja. Du kannst ja dann aber so viel Apple kaufen, wie du willst.
Ja. Gut. Alles Luxusprobleme. Alles.
Ja, definitiv. Gerade im Vergleich zu allem anderen, was gerade auf der Welt passiert.
So ist es. Da ist das ja im Endeffekt völlig unwichtig. Das ist halt so. Ja. Okay, gut. Jetzt hat sich das zweite Thema hier im Kreis geschlossen. Meine Güte. Bevor wir noch mehrere Themenkreise schließen, würde ich dann sagen, hören wir uns dann nächste Woche irgendwann wieder. Und da haben wir definitiv mehr Erkenntnisse. Okay.
Genau.
Also, bis dann. Ciao.
Jo, ciao.